Fitness mit Marc, Folge 306.
Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Er hat gute und schlechte Tage, aber er ist dankbar für jeden Tag. Marc Maslow.
Moin moin, hier ist Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. Die heutige Folge wird stark. Es geht nicht nur ums richtige Krafttraining, sondern ich habe hier eine ganz besondere Persönlichkeit zu Gast. Den vierfachen deutschen Meister im Gewichtheben. Er hat diesen Titel 2019, 2017, 2016 und 2014 erlangt, ist 27 Jahre alt, seit über 13 Jahren im Leistungssport unterwegs, seit 2007. Und er ist auf Kurs zur Olympiade 2021, muss man ja sagen. Die wurde ja verschoben und genau darüber reden wir auch. Wie geht man eigentlich als Leistungssportler mit so einer gravierenden Veränderung um? Der kompletten Umplanung der Wettkämpfe. Die Europameisterschaft wurde verschoben, Olympia wurde verschoben. Was bedeutet das eigentlich für einen Leistungssportler? Wie geht man damit um? Dabei geht es natürlich ganz viel ums Gewichtheben, aber auch um die mentale Einstellung zum Erfolg. Wir reden über den Umgang mit Erfolgsdruck, mit kurzfristigen Veränderungen, wie jetzt durch die Corona-Situation, die Corona-Pandemie. Wir reden über Ernährung, denn etwas, was meinen Gast heute ausmacht, ist, dass er innerhalb von einem Jahr die Gewichtsklasse geändert hat. Und zwar von der Gewichtsklasse 81 Kilo runter zur Gewichtsklasse 73 Kilo. Das ist für einen Leistungssportler natürlich ganz schön viel. Und er hat diesen Step in nur wenigen Monaten geschafft. Wie hat er das geschafft? Wir reden aber auch über Doping. Ein Thema, das den Leistungssport gerade auch im Gewichtheben in den letzten Jahren ziemlich erschüttert hat. Und wie man damit als Sportler eigentlich so umgeht. Ja, mein Gast der heutigen Folge, den kennen die Kenner natürlich schon. Und für alle anderen hier nochmal der Name. Max Lang ist zu Gast heute hier bei Fitness mit Marc. Bis gleich. Diese Fitness mit Marc Folge wird dir präsentiert von audible.de. Audible hat über 150.000 Hörbücher im Angebot. Und als Abonnent kannst du jeden Monat ein beliebiges Hörbuch frei wählen und behalten. Ich habe seit vielen Jahren ein Audible-Abo und die meisten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, habe ich eigentlich gehört. Beim Sport, beim Wäschewaschen, beim Einkaufen oder beim Spazierengehen. Das Abo kostet normalerweise 9,95 im Monat, es sei denn, du hörst Fitness mit Marc und gehst auf fmmbuch.de. Dann bezahlst du nur die Hälfte, 4,95 pro Monat, und zwar für ein halbes Jahr. Dieses spezielle Angebot gilt wirklich nur für Fitness mit Marc-Hörer, also geh auf fmmbuch.de, trag dich dort ein und spare 50% für ein halbes Jahr. Die Seite heißt fmm, wie Fitness mit Marc, buch.de. Okay, genug Werbung, zurück zur Folge. Heute bei Fitness mit Marc, Max Lang. Moin, moin, Max.
Hallo, Marc.
Was gab's bei dir heute zum Frühstück?
Porridge, so wie fast immer tatsächlich.
Mit irgendwas drin?
Früchten, also ich habe hier viele so Gefrierobst, weil ich mir ja quasi Haferflocken, die gieße ich einmal mit heißem Wasser auf und das Gefrierobst kühlt das dann wieder auf eine normale Temperatur runter, sonst wäre der so fast schon eklig warm. Ski oben drauf, noch ein paar Nüsse rein, bisschen Zimt, dann passt es.
Lecker. Was für Gefrierobst hast du genommen?
Ja, bei mir sind immer Himbeeren und Erdbeeren. Hm. Sind das Erdbeeren? Ich bin mir gar nicht sicher.
Bärenmischung.
Also ja, das ist so eine Art Bärenmischung, aber nicht alle Bären, sondern eigentlich nur zwei. Aber das waren keine Erdbeeren. Himbeeren und
Heidelbeeren.
Wie heißt die dunklen? Heidelbeeren, genau, ja. Heidelbeeren.
Die liebe ich auch. Tja, dieses Jahr ist ja ein bisschen anders als sonst. Wenn ich richtig informiert bin, warst du genau auf dem Kurs zu Tokio, also 2020 im Sommer die Olympiade und die wurde jetzt gecancelt. Im Frühjahr soll jetzt nächstes Jahr stattfinden, 2021. Wie ging dir das denn damals, als du es erfahren hast? 24. März war das, meine ich.
Ja gut, es war ja jetzt nicht so, dass alles nach Plan lief und dann hat man am nächsten Tag erfahren, dass die Spiele verschoben werden. Das war ja so ein Prozess, wo über einen längeren Zeitraum ging, wo man dann schon sich so allmählich dran gewöhnen konnte, weil auch wenn das IOC an den Spielen sehr, sehr lange festgehalten hat, wussten wir ja, naja, so wie es jetzt aktuell aussieht, kann man das nicht machen. Deswegen war es dann letzten Endes keine große Überraschung für mich persönlich. Deswegen blieb so dieses, oh mein Gott, das blieb eigentlich aus, weil ich mich relativ schnell dann auch mit dem Gedanken dann auch schon abgefunden habe.
Warst du schon qualifiziert zu dem Zeitpunkt?
Jein. Wir hätten noch einen Wettkampf gehabt. Ich sag mal, ein großer Quali-Wettkampf hätte ich noch machen müssen. Und wenn man gesagt hätte, aufgrund der Pandemie ist es nicht möglich, diesen Wettkampf zu machen, aber wir machen trotzdem die Olympischen Spiele und man hätte quasi diese Qualifikation eingefroren, dann wäre ich qualifiziert gewesen. Aktuell, das ist auch immer noch so, stehe ich auf dem Platz in der Weltrangliste, der mich für die Spiele qualifiziert.
Wenn die Spiele jetzt 2021 stattfinden, das heißt, da kann sich da noch was ändern an der Qualifikation? Oder also wie läuft es jetzt weiter?
Genau, wie gesagt, wir hätten halt noch einen Wettkampf, ist noch offen, großer Quali-Wettkampf. Und da wir ja bei den ganzen Wettkämpfen Punkte sammeln für die Weltrangliste, könnte es da natürlich sein, dass von hinten nochmal einer drückt und mir diesen Platz quasi streitig macht. Und so führe ich jetzt quasi einen Zweikampf mit einem Spanier. Aktuell bin ich vorne. Und ich werde auch alles dafür tun, dass es so bleibt. Aber das wäre jetzt noch quasi diese Möglichkeit, mich nicht zu qualifizieren, weil er mich dann einfach einholt und meinen Platz quasi einnimmt mit diesem einen Wettkampf.
Und das ist aber ja unverändert. Nur alles ist halt ein bisschen in die Zukunft geschoben.
Genau.
Wie siehst du das jetzt? Hast du das Gefühl, dass es irgendwie Druck rausnimmt oder ist das vielleicht sogar ganz gut, dass das Ganze jetzt ein bisschen mehr Zeit hat noch für dich? Also wie siehst du das sportlich mit Blick auf die Olympischen Spiele?
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich war es ein absolutes Plus, dass das Ganze jetzt erstmal unterbrochen wurde, weil ich muss dazu sagen, wir Gewichtheber sind seit 2018 sind wir in der Olympia-Quali und in der Zeit habe ich auch die Gewichtsklasse gewechselt, ich habe den Trainer gewechselt, ich habe die Location gewechselt, ich bin von Wettkampf zu Wettkampf gefahren, weil es da immer ganz viele kleine Wettkämpfe gab, die auch bei denen man auch Punkte sammeln konnte für die Weltrangliste und so bin ich eigentlich nie wirklich zur Ruhe gekommen und selbst wenn dann ein Wettkampf durch war und wir hatten dann mal eine Woche Zeit zum Durchatmen oder wenn es mal wirklich gut lief, auch zwei, dann kannst du nicht abschalten, weil du einfach auch im Urlaub schon an den nächsten Wettkampf denkst. Weil der ist ja datiert. Also du weißt ja, dass der kommt. Und ich habe das jetzt Anfang des Jahres gemerkt, mit meinem letzten Wettkampf in Malta, da war ich mental, also ich war körperlich gut drauf, wirklich richtig gut, aber ich war mental einfach schon ziemlich krass eingefahren. Das musste ich mir dann tatsächlich auch so ein bisschen eingestehen, dass ich da an einem Level war oder in einem Level war, wo eigentlich alles passieren konnte. Weil mein Kopf war in einer Sekunde voll da, voll im Fokus und im nächsten Moment total Absturz. Also im Sinne von, du kannst nicht die Nerven behalten oder du bist dann so ein bisschen verpeilt einfach. Du bist dann auch wie ganz kurz in einer anderen Welt. Ganz komisch. Also hatte ich bis dahin eigentlich noch nicht in meiner sportlichen Laufbahn. Und da habe ich auch selber so gedacht, okay, also diese eine EM, die musst du noch irgendwie, die hätte ja im April stattgefunden, die musst du jetzt noch durchbringen und dann erstmal drei Kreuze und mental Urlaub machen. Dadurch, dass wir jetzt alles unterbrochen haben wegen Corona, wusste anfangs auch noch keiner, wann der nächste Wettkampf eigentlich stattfindet. Also klar, April wurde verschoben, da gab es noch kein neues Datum und so blieb dir eigentlich gar nichts anderes übrig, als dich zurückzulehnen und einfach mal wirklich nichts zu machen, mental gesehen. Beim Trainieren war ich trotzdem, aber aus reiner Erhaltung und okay, jetzt habe ich diverse Dinge hier im Haushalt getan, jetzt hätte ich mal wieder Bock, ein bisschen zu trainieren. Aber mir hat es so gut getan, einfach mal seit langer Zeit in der Situation zu sein, wo du nicht an den Wettkampf denkst, dass ich aktuell sagen muss, wir sind wieder eingestiegen und die Energie, also die mentale Kraft, ist wieder so aufgeladen, dass ich sagen kann, EM im Oktober, ich bin ready, oder EM nächstes Jahr April, so wie es die Kontinentale, die anderen Kontinente auch machen, ziehen nämlich ihre Meisterschaft nächstes Jahr erst durch, bin ich ready, habe ich Bock drauf. Deswegen war das für mich, das ist jetzt vielleicht für einen Außenstehenden nicht ganz so leicht zu verstehen, wenn man in den Medien ja nur liest, ja die Athleten und das ist der große Schock, das ist der Weltuntergang. Ja, gab sicherlich auch viele Sportler, die gesagt haben, boah, das trifft mich ziemlich hart. Ich war einer von denen, der gesagt hat, boah, kommt mir eigentlich ehrlich gesagt gerade recht.
Was ist Gewichtheben? Wie funktioniert die Sportart für alle, die jetzt zuhören und sich da vielleicht gar nicht so gut auskennen? Und warum spielt das Körpergewicht da so eine Rolle?
Naja, Gewichtheben ist eine Sportart, die aus zwei Disziplinen besteht. Bankdrücken ist nicht dabei, weil ich da immer ganz oft gefragt werde, was drückst du auf der Bank? Bankdrücken ist nicht dabei, ist eine andere Sportart. Wir machen im Wettkampf Reißen und Stoßen. Man muss sich das quasi vorstellen. Reißen ist breiter Griff an der Hantel und mit einem Zug versuche ich, je nachdem wie man es sieht, mich selber unter die Hantel zu boxieren oder die Hantel über mich. Und beim Stoßen ist der markante Unterschied, der wird eng gegriffen und ich setze die Last vorher quasi um. Die Hantel liegt dann auf meinem Schlüsselbein und dann muss ich nochmal nach oben ausstoßen. Es ist aber nicht so, dass ich auf der Bühne stehe und ich mache einen Riss und danach gleich den Stoß dazu, sondern alle machen zuerst das Reißen. Je nachdem, welche Lasten du gemeldet hast, wird dann immer nach oben gesteigert. Dann gibt es eine Viertelstunde Pause und dann dasselbe nochmal mit Stoßen. Wer sich darunter jetzt immer noch nichts vorstellen kann, einfach mal bei YouTube Gewichtheben eingeben. Ich bin mir sicher, da gibt es irgendeinen Wettkampf, der dann nochmal gezeigt wird. Da sieht man wirklich, die reißen erst alle. Dann ist das erstmal rum, dann gibt es das erste Ranking und dann stoßen alle.
Das heißt, du meldest da dein Gewicht und mit dem startest du dann. Und wenn du das schaffst, dann wird das Gewicht so lange erhöht, bis du es nicht mehr schaffst, oder?
Pro Disziplin hast du drei Versuche. Du hast drei Versuche im Reißen, also nicht an einer Last. Das ist nicht so wie in der Leichtathletik. Wenn du jetzt den ungültigen machst, dann hast du an dieser Last nochmal drei Versuche. Du hast nur drei Versuche. Und wenn du keinen Versuch in die Wertung bringst, also wenn der Versuch ungültig ist, dann hast du halt in dieser Disziplin auch einfach kein Ergebnis. Und wenn wir jetzt noch eins weiterdenken, Richtung Olympische Spiele, deswegen gibt es ja den Olympischen Zweikampf, wärst du schon direkt raus aus der Wertung, weil du kein Zweikampfergebnis hast. Du brauchst für ein Zweikampfergebnis brauchst mindestens einen gültigen Versuch in jeder Disziplin.
Ja, das war die eine Frage. Die andere Frage war das mit dem Gewicht. Warum ist das Körpergewicht wichtig?
Naja, einfach um auch vergleichbar zu sein, weil hätten wir keine Gewichtsklassen, würde ich ja, ganz primitiv gesagt, mit meinen aktuell 76,5 Kilo gegen einen Superschweren kämpfen. Und es ist ja total logisch, dass der Superschwere, der hat ein bisschen mehr Masse, der kann vermutlich mehr heben als ich. Und durch die Gewichtsklassen wiegen halt alle dasselbe. Also im Optimalfall wiegst du ja diese Gewichtsklasse aus. Meine geht bis 73. Macht jetzt wenig Sinn, wenn du mit 70 Kilo Körpergewicht auf die Wettkampfbühne gehst, weil dann hättest du ja eigentlich nochmal 3 Kilo Luft, die vielleicht auch nochmal mehr Leistung bedeutet hätten. Also wenn ich jetzt international auf der Bühne stehe, mit 73 Körpergewicht, schwerer darf ich ja nicht sein, dann sind wir alle bei 72,8, 72,9, meine 72,7. Dann haben wir alle dasselbe Körpergewicht und so können wir uns quasi vergleichen. Wer in dieser Gewichtsklasse am meisten hebt, hat einfach gewonnen.
Und du bist bis 2017, bist du ja in der Gewichtsklasse bis 77 Kilo angetreten und dann hast du gewechselt in die 81 Kilo Klasse.
Ja, da muss man noch ein bisschen Hintergrundinformationen einfließen lassen. Genau, der Weltverband wurde vom IOC quasi so ein bisschen, da gab es Ärger, weil Gewichtheben ist nun mal eine Sportart, die, ja, man muss es so sagen, dopingverseucht ist. Und es war schon die, weiß ich nicht, dritte gelbe Karte, die dann vom IOC kam bezüglich, wollt ihr wirklich weiter im olympischen Programm bleiben oder nicht? Wenn ja, dann rafft euch mal ein bisschen. Und da war eine Bedingung, dass für die Spiele 2020 jetzt in Tokio quasi mit der neuen Qualifikationsperiode Änderungen gemacht werden mussten. Und eine war, dass die Zahl an Athleten reduziert wird. Und da hat sich der Weltverband gedacht, okay, wir machen das ganz einfach. Wir nehmen die Gewichtsklassen raus und ersetzen die durch neue. Und da sind dann zum Teil auch Gewichtsklassen dabei, die nicht olympisch sind. Ja. Und die olympischen Gewichtsklassen wurden dann neu eingeteilt. So wurde quasi ich als 77er, meine 77er wurde weggecuttet und ich musste mich dann entscheiden zwischen zunehmen in die 81er oder abnehmen in die 73er. Das sind beides neue Gewichtsklassen, die dann ins System eingelaufen sind. Ja, deswegen war der erste Gedanke, okay, zunehmen ist eventuell doch einfacher als abnehmen. Aber in der kurzen Zeit, mich auf 81 Kilo hoch zu fressen, sage ich mal. Und bei fressen meine ich wortwörtlich, das ist keine aktive Masse gewesen, die ich dazu gelegt habe, sondern wirklich ja, Tote, mehr oder weniger. Ich meine, klar, ich bin ein bisschen stärker geworden, aber bis ich dieser Zuwachs an Körpermasse dann auch so umgewandelt hat, dass man mit der im Gewichtheben was anfangen kann, brauchst du länger, definitiv. Und da kam halt auch noch dazu, also 77, das sind die alten Gewichtsklassen, 77 und 85. Die 85er gab es dann auch nicht mehr. Deswegen haben viele 85er gesagt, nee, ich gehe nicht hoch in die nächste, sondern ich gehe runter in die 81er. Also nochmal 4 Kilo abnehmen. Und so war die Gewichtsklasse bis 81 Kilo für mich zwar attraktiver, weil ich der Meinung war, das macht es mir ein bisschen einfacher und ja, dann nehme ich nochmal zu und da kommt nochmal ein bisschen mehr Zweikampf raus zum Schluss. Aber so war das nicht, weil die 81er ist eine verdammt starke Gewichtsklasse. Und das eben auch, weil viele ehemalige 85er runter sind. Wie viele Wettkämpfe habe ich gemacht? 3 oder 4? Und habe halt wirklich gemerkt, ich sehe da keinen Stich. Und ich habe mich ja auch so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt, weil ich wollte jetzt nur Olympischen spielen. Und jetzt kommt noch der nächste Punkt, warum ich die Gewichtsklasse wieder gewechselt habe. Du darfst pro Nation nur ein Athlet pro Gewichtsklasse schicken. Und in der 81er gibt es den Nico Müller. Das ist auch definitiv mit der stärkste Deutsche. Und ich sag mal, der Nico hat jetzt nicht die Schwierigkeiten wie ich, die Masse, die er dann zunimmt, auch aktiv einzusetzen. Weil der Nico war schon immer ein bisschen schwerer als ich und dem tat es auch gut. Und ich habe einfach von vornherein gesagt, Leute, wisst ihr was, gegen Nico habe ich keine Chance. Das wird zu nichts. Weil ich hätte ja immer diesen Zweikampf gegen ihn führen müssen, weil nur einer von uns hätte fahren können. Und dann habe ich halt nach lang hin und her, habe ich dann halt tatsächlich allen Mut zusammengefasst und habe gesagt, also erstmal habe ich zu mir selbst gesagt, wenn du 10 spielen willst und eine realistische Chance möchtest, dann musst du abnehmen bis in die 73er. Dann habe ich das ein bisschen abgecheckt. Bei uns im OSP haben sie noch die Hände vorm Gesicht zusammengeschlagen und haben gesagt, ey, das hätten wir letztes Jahr angehen müssen. Wie willst du das machen? Und ich hatte dann aber Gott sei Dank eine Ernährungsberaterin gefunden, die Miriam Krug, die ist aus Berlin, die gesagt hat, doch, kriegen wir hin. Und wir haben dann tatsächlich in kurzer Zeit auch es geschafft, mich runterzubringen auf bis 73.
Wahnsinn, das war ja alles im gleichen Jahr, 2019. Letztes Jahr hast du gewechselt. Du bist sowohl in dem Jahr noch bei 81 angetreten, aber eben auch bei 73, 8 Kilo. Das ist ja schon mal eine Hausnummer, zumal du ja jetzt vorher auch nicht übermäßig dick warst, ja. Also das ist ja doch eine deutliche Veränderung. Wie hast du das denn hingekriegt? Also in welchem Zeitraum hast du die 8 Kilo verloren und was waren so die Methoden, die da funktioniert haben?
Also verloren habe ich das Körpergewicht relativ schnell, muss ich sagen. Ich muss es im Kopf mal ganz kurz rekapitulieren. Wir hatten im April, muss es gewesen sein, hatten wir die Europameisterschaften. Das war der letzte Wettkampf bis 81. Der erste richtige Wettkampf bis 73 war dann die Weltmeisterschaft in Pattaya. Und ich hatte dann im August den ersten Wettkampf, das müsste der Pokal der blauen Schwerter gewesen sein, den Meißen. Da hatte ich noch nicht die 73, aber ich hatte 74,5. Das war so der erste Wettkampf, wo alle auf mich geschaut haben, okay, klappt das jetzt mit dem Gewichtsverlust oder klappt es nicht? Und alles in allem kommen wir dann so auf ungefähr ja, runden wir auf 5 Monate, in denen ich quasi alles verloren habe, was mein Körper nicht irgendwie aktiv einsetzen kann. Wie wir das gemacht haben, frage ich mich selber noch, bin ich ganz ehrlich, weil ich hatte, wie du schon gesagt hast, ich war ja auch in der 81er nicht dick oder so. Ich war in der Klasse bis 81 Kilo war ich bei maximal 8% Fettprozent. Und das war ja auch der Grund, warum die Sportmedizin gesagt hat, wie soll das funktionieren? Also, ne? Und klar, da muss natürlich auch ein bisschen Muskelmasse wieder verloren werden, weil anders funktioniert das nicht. Aber da ich mir von Anfang an eh keine Hoffnung gemacht habe, dass ich bei derselben Leistung bleiben werde, war das für mich okay. Ich wollte dann einfach nur gucken, was ich dann noch rausholen kann. Für mich war es ja genauso ein Abenteuer, sicherlich genauso wie für meinen Trainer und für meine Ernährungsberaterin. Weil du weißt ja nie, wie funktioniert es. Und ich glaube, letzten Endes lag es an der Disziplin, an dem Knowledge von meiner Ernährungsberaterin. Und ich glaube, so der letzte Faktor war bei mir, wo ich gesagt habe, noch so ein Hauch Entspannung. Ne? Weil man kann jetzt hingehen und sagen, ah ja, diszipliniert. Das heißt, du machst über die 5 Monate, isst du nur das, was dir vorgesetzt wird oder was dir geraten wird und nichts anderes. Und ich habe halt hier und da mir mal auch was gegönnt, wenn das reingepasst hat. Natürlich musst du das vorher alles absprechen, aber dann schmeckt halt mal so ein Burger noch intensiver oder so ein Döner oder wenn wir gut trainiert haben, dann habe ich auch mal Bier getrunken oder war mal ganz mit angezogener Handbremse mal hier und da feiern. Ich glaube, ich war einmal feiern gewesen mit Freunden irgendwo gemütlich an der Hafenbar gesessen und was getrunken. Also das hat mir quasi diesen Faktor Entspannung nochmal gegeben und so habe ich auch diese schwere Zeit, sage ich mal, diese anstrengende Zeit gut überstanden und schlussendlich, glaube ich, habe ich vieles richtig gemacht oder das meiste. Wüsste jetzt nicht, was ich falsch gemacht hätte und wir sind dann letzten Endes sind wir von Pattaya heimgefahren mit einem Ergebnis, wo ich sage, ja, das kann man noch ausbauen, aber das war für den ersten Wettkampf mit so viel Körpergewichtsverlust. Ich glaube, wenn man das noch ein bisschen von außen betrachtet sieht, ist das schon eine Leistung, mit der man zufrieden sein kann. Und ich habe ja dann später sogar, es war dann kurz vor Weihnachten, hatten wir noch Wettkampf in Doha. Und da habe ich ja schon wieder 150 Kilo gerissen.
Von welchem Gewicht bist du gekommen?
Von 158.
Also relativ zum Körpergewicht ja eigentlich ein höherer Wert dann.
Ja, kann man so sagen. Ich hatte eigentlich prognostiziert, dass wenn ich 150 Kilo reiße, dann ist es schon mächtig was wert. Ja, ich meine, das war der Beginn. Oder sollte der Beginn sein. Ich meine, dann kam halt noch dazu, dass es ein bisschen viel wurde hinten raus, was ich anfangs erwähnt hatte, aber ich denke, wenn ich jetzt wieder so mental erfrischt bin, bin ich mal ganz vorsichtig und sage 150 mindestens.
Wie sah so ein typischer, ja, wenn wir jetzt über die Ernährung nochmal reden, als du das Gewicht abgebaut hast, weil das Ziel war ja wirklich die Muskulatur so weit wie möglich zu erhalten. Wie sah so eine typische Mahlzeit aus, beziehungsweise auf was hast du eher verzichtest? War das eher mehr so mehr Protein, viel Gemüse, wenig Kohlenhydrate oder einfach hauptsächlich nur die Kalorien runter?
Naja, so grundsätzlich bestanden meine Mahlzeiten aus einer Proteinquelle, Kohlenhydratquelle und Gemüse. Ich habe nicht getrackt, weil damit komme ich nicht zurecht. Das war auch ein ganz großes mit dem lachenden Auge Streitthema bei meiner Ernährungsberaterin und ich, weil ich sehe halt keinen Sinn dahinter, wenn ich also angenommen, weiß ich nicht, wir gehen jetzt irgendwo essen, dann gucke ich in die Karte und sage 200 Gramm von dem Hühnchen. Dann gibt's in dieser App, das war glaube ich bei Fitnesspal oder so, gibt's da 20 verschiedene Arten von diesem Fleisch und das lässt sich auf alles übertragen. Wurst, Käse, whatever. Und das variiert in den Angaben zum Teil so viel, dass ich mir sage, kann der jetzt eigentlich komplett was vorlügen, weil ich suche mir einfach das raus, was die besten Werte hat. Da bist du glücklich und ich bin glücklich, dass du glücklich bist, weil dann habe ich keinen Stress, aber letzten Endes bescheiße ich uns beide. Und da habe ich von Anfang an gesagt, du sagst mir pro, was ich wie viel essen soll, das mache ich, baller mir das rein. Und dann hast du eigentlich den besten Wert, den du kriegen kannst, was eigentlich ernährungstechnisch in meinem Körper ist. Und das habe ich so durchgezogen. Also ich hatte für Frühstück, Mittag und Abendessen hatte ich dann meine Mahlzeiten, eben mit Kohlenhydrat, Protein, Quelle und Gemüse. Manchmal konnte ich mir noch so eine leichte Soße dazu machen, je nachdem, wie es reingepasst hat. Und später dann, je nachdem, in welcher Phase wir uns dann wiedergefunden haben, waren dann auch die Shakes mit einberechnet. Mhm. So und so viel Gramm von dem, so und so viel Gramm von dem, fertig. Und ich glaube, das große Problem, was ich hatte, war nicht, dass ich wenig essen musste, weil klar, du musst ja in den Kaloriendefizit gehen. Nicht, dass ich wenig gegessen habe, sondern dass das Essen, also ich denke da sehr pragmatisch, es muss funktionieren, mehr nicht. Ja, dann wird nicht groß gewürzt, Soße gibt's eh nicht dazu. Und dass das Essen dann halt einfach, das hat geschmeckt, keine Frage. Also für mich, aber es war halt nicht geil. Weißt du, wie ich meine? Das ist so der Unterschied. Das hat es mir, glaube ich, so ein bisschen am schwersten gemacht.
Was ist für dich geiles Essen?
Boah, Fast Food.
Ja.
Pizza, Döner. kennen Sie die IKEA-Hotdogs? Boah, Wahnsinn.
Ja, ehrlich gesagt, ich habe die noch nie gegessen.
Oh, aber mach das.
Da habe ich wohl was verpasst, wa?
Definitiv. Ja. So IKEA-Hotdogs, der wär's. Jetzt immer 10 Stück verhaften. Ciao, passt. Ja, das ist geiles Essen, weißt du, wo du halt beim Reinbeißen schon direkt gute Laune kriegst oder am liebsten lostanzen würdest. Ja. Das ist geiles Essen.
Ah, okay. Also wie geht dir da vor? Du musst ja im Prinzip zu dem Wettkampf musst du das Gewicht halten und danach, je nachdem wann der nächste Wettkampf ist, wahrscheinlich kannst du auch erstmal ein bisschen lockerer rangehen von der Ernährung her, oder?
Ja, wir hatten dann vor den Wettkämpfen meistens so ein Gewicht von, ich sage es mal, 74,5, maximal 75 und haben dann hinten raus viel über Flüssigkeit gemacht. Also das letzte bisschen haben wir dann über Flüssigkeit gedroppt. Muss natürlich auch beachten, dass das alles noch in einem Rahmen abläuft, wo der Körper nicht sagt, spinnst du? Weil wenn du dir dann die Flüssigkeit entziehst, auf einem Level, wo du eh schon nicht so viel dem Körper zuführst, dann kann der auch gerne mal rumspinnen. Und ich habe das bis jetzt aber immer sehr gut geschafft. Also gab jetzt auch keine Situation, wo ich mich erinnere, dass ich mich auf die Waage schleppen musste. Das hat eigentlich immer reibungslos funktioniert, tatsächlich.
Ist das wegen direkt vorm Wettkampf oder am Tag vor dem Wettkampf?
Nee, 2 Stunden vor dem Wettkampf.
Okay, und hydrierst du danach noch? Also wiegen und dann irgendwie 1 Liter Wasser trinken, oder?
Ja, da muss man auch aufpassen, dass man da nicht zu viel wieder zuführt, weil sonst hast du, also essenstechnisch natürlich einen Magen, der arbeitet. Wenn du zu viel Wasser trinkst, dann führt das zu demselben Ergebnis. Du rennst dann halt mit der übelsten Plauze rum und das ist für den Wettkampf ist es ein ganz ekliges Gefühl. Und ich habe mir dann halt danach die Shakes reingeballert, weil ich musste dem Körper ja die wieder so ein bisschen Zucker geben, sage ich mal. Ein bisschen Treibstoff. Und das ging bei mir am ehesten eben mit Shakes oder Babynahrung. Geheimtipp, Babynahrung. Aha. Weil das lässt sich sehr, sehr gut und schnell verarbeiten im Körper.
Hast du da einen Favoriten?
Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, ich hatte immer Hähnchen mit Spaghetti oder so.
Okay.
Das schmeckt halt nicht.
Nee, es schmeckt total fad, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob es anders schmeckt, wenn man das nochmal warm macht, aber... Ja,
ist halt funktionell.
Das Wasser dazu, das Zeug reinspachteln und hinterkippen.
Und wie sieht so ein Shake aus, den du dann trinkst?
So ein Shake, da ist dann meist Eiweiß drin, Maltodextrin, gerade nach dem Wiegen. Wichtig, wieder ein paar Kohlenhydrate. Und das war's eigentlich. Ich trinke meistens noch ein Noco. Das ist so ein Koffein. Also eigentlich ist es ein BCAA-Drink, aber da ist auch eine stolze Einheit Koffein drin. Und so komme ich quasi so ein bisschen in den Modus. Da habe ich einmal über den Shake habe ich so das Mindestmaß an Treibstoff wieder rein. Und ja, das Noco ist dann quasi der Kaffee. Was für die anderen der Kaffee ist, ist für mich das Noco. Weil Kaffee muss erst trinkbar werden. Und ich hasse auch nicht gern beim Kaffee. Deswegen Noco hintergeäxt, kurz geröpst und ready.
Ich habe im Vorweg ein paar Fragen eingesammelt über Instagram und das passt jetzt ganz gut. Lilipad hat nämlich gefragt, ob du noch Nahrungsergänzungsmittel verwendest.
Ja, definitiv. Ich würde jetzt mal sagen, dass Gewichtheben einer der Sportarten ist, wo du ohne eigentlich gar nicht auskommst. So viel könnte ich gar nicht kochen, wie ich essen müsste, um dass ich auf diese, ja, auf, einfach auf die Zahl komme, die mein Körper braucht. Da verbrenne ich dann so viel, dass ich das einfach supplementiere. Bin ich eigentlich relativ unspektakulär unterwegs. Das Eiweiß ist da dabei, Kreatin. Ganz wichtig, das ist für mich nochmal so ein bisschen der Gamechanger. Nur weil die Muskulatur da wächst und einfach weil der Körper eine ganz andere Spannung bekommt. Genau, dann geht's weiter. Magnesium, Omega-3, Kurkumin ist dabei. Muss ich mal überlegen. EAAs im Training geht immer gut.
Die nimmst du während des Trainings?
Ja, die sind so in diesem, also gerade jetzt, wenn es so warm ist, habe ich so einen Shaker von Blender Bottle, der so kühlt. Also das ist so ein Metallshaker.
Ja.
Den ballere ich mit Eiswürfel voll, dann mache ich Wasser rein und dann mache ich da einfach einen Löffel EAAs, dann schmeckt das Wasser nach ein bisschen was und geht gut rein. Ja, und je nachdem, wenn ich dann hohe Umfänge fahre, also wenn das Training richtig hart ist, dann noch ein bisschen Maltodextrin. Ich bin da gar nicht so verrückt unterwegs. Und es ist dann Vitamin D3 noch. Vitamin D3, K2, das ist so, morgens, wenn ich aufstehe, Omega-3 und Vitamin D3, K2. Das ist so der Start in den Tag. Das ist entzündungshemmend, regenerationsfördernd. Dann kommt supplementtechnisch erst nach dem Training wieder was, eben mit Eiweiß und Kreatin. Dasselbe dann in der Nachmittagseinheit nochmal, wie gesagt, die EAAs zwischendurch. Und abends, ganz wichtig, Magnesium.
Nimmst du auch abends, ne? Vorm Schlafen gehen?
Ja, ich hab hier so ein Magnesium, das Orotat von Magnaroth. Tatsächlich, wenn ich das nehme, schlafe ich besser. Und irgendwer hat mir auch gesagt, dass das so ein ganz hochwertiges Magnesium ist. Das fördert auch den Schlaf.
Sag nochmal der Hersteller, was ist das für ein Typ?
Magnaroth, glaube ich. Das ist so eine gute Verpackung. Ich will jetzt auch gar keine Werbung machen, aber...
Ich schreibe das auf, ich packe das in die Shownotes, sonst kommen Fragen dazu.
Die sind auch gar nicht so günstig, glaube ich. Also es gibt ja Magnesium, gibt es ja zig verschiedene Arten. Und mit dem fahre ich aber echt am besten, auch wenn es ein bisschen mehr kostet.
Wie sieht bei dir so ein typischer Trainingstag aus? Also jetzt heute hast du mir gesagt, heute ist Regenerationstag. Vielleicht fangen wir da sogar mal an. Wie sieht denn bei dir ein Regenerationstag aus?
Ein Regenerationstag? Also wenn es nach mir gänge, den ganzen Tag auf dem Sofa liegen. Also klar, kommt natürlich drauf an, in welcher Vorbereitungsphase man sich befindet, aber so dumm wie es klingt, aber ich regeneriere am besten, wenn ich einfach nur auf dem Sofa liege, zwischendurch ein bisschen Schlaf, vielleicht mal auf dem Balkon, wenn schönes Wetter ist, noch so ein bisschen Sonne tanken, frische Luft, aber ich muss da nicht groß unterwegs sein oder diese aktive Regeneration. Ich meine, wenn ich mal 10 Minuten mit dem Mountainbike durch den Wald düse, habe ich diesen Aspekt frische Luft und ein bisschen Natur, aber letzten Endes gebe ich meinen Muskeln ja auch nur wieder Reiz. Ich regeneriere am besten, wenn ich wirklich nichts mache, ganz ehrlich.
Auch keine irgendwie Mobilisation oder Massage oder so?
Da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Gut, Massage, das ist nochmal so ein Ding, da würde ich definitiv nicht Nein sagen, aber ich kriege ja meine Massage dann im Verein und da müsste ich auch erst wieder hinfahren, aber das ist eh schon, das ist so eingerichtet, dass ich nicht extra noch Physio an einem freien Tag brauche. Es sei denn, es ist irgendeine Verletzung im Anmarsch. Man spürt das ja oder man ist gerade verletzt. Dann musst du natürlich Physiotherapie ohne Ende einplanen.
Und wie sieht so ein Trainingstag aus bei dir? Wie viele Stunden trainierst du am Tag?
Ich trainiere so 2,5 bis 3 Stunden pro Einheit. Und je nachdem, Wenn ich 2 Einheiten trainiere am Tag, die Vormittagseinheit, die geht jetzt nicht 3 Stunden, aber mit 2 bist du schon gut dabei, kommst du so auf 5. Reines Training. Und dann kommt halt noch dazu Physiotherapie oder Sauna, solche Späße vielleicht. Also wenn ich richtig hart motiviert bin, mache ich auch nochmal Krafttraining dazu. Aber wie gesagt, je nachdem, welche Vorbereitungszeit wir haben, fehlt dann entweder die körperliche Power, um dann nochmal was durchzuziehen, das spürt man auch. Da ist dann auch einfach das Nervensystem platt und da kannst du Bankdrücken machen. Also mache ich nicht, aber kannst du machen und spürst aber dann bei 50 Kilo, okay, das wird heute eigentlich nichts mehr. Deswegen lasse ich das weg. Da bin ich dann auch ein bisschen smarter unterwegs als früher. Da hätte ich mir dann nochmal eine Stunde Krafttraining gegönnt nach 3 Stunden Training, was mir im Endeffekt nichts gebracht hat, weil du fährst ja den Körper permanent nur in den Arsch. Gehe ich hoch, Physiotherapie, lass mir da ein bisschen die Spannung rausnehmen, unterhalte mich mit den Jungs, gehe in die Sauna und fang da schon quasi an zu regenerieren, weil da ist dann tatsächlich manchmal weniger echt mehr. Habe ich leider erst spät gelernt, aber jetzt empfehle ich das jedem, der mich um irgendeinen Rat fragt. Manchmal ist weniger mehr.
Wie sieht denn dein Training aus? Weil du sagtest jetzt, du differenzierst da auch Krafttraining und so dein ja leistungsbezogenes Training. Ist das dann mehr, übst du mehr Technik oder trainierst du regelmäßig auch mit den hohen Gewichten? Das wäre wahrscheinlich ein bisschen viel fürs Nervensystem. Oder kannst du das ab?
Naja, das ist halt so eine Frage, die du dir selber stellen willst oder musst. Trainierst du mental nur mit, wenn es um wichtige Übungen geht? Oder trainierst du immer mental mit? Problem ist, wenn du einfach nur abrackerst und den Plan quasi erfüllst. Ich rede jetzt von Züge oder Kniebeuge. Ich sage es mal so, das kann man echt so runterschrubben, normalerweise. Aber es bringt dir nichts, weil alle Übungen, die wir trainieren, sind ja in dem Bewegungsablauf Reißen und Stoßen mit drin. Also warum soll ich denn Züge nur abrattern, wenn doch genau dort auch so ein bisschen der Teufel im Detail stecken kann? Also ich bin der Typ, der permanent auch in der Selbstanalyse ist, sogar bei Zügen, sogar bei Kniebeugen. Da gibt es so viele Dinge, auf die man achten muss. Klar, das schleift sich irgendwann ein. Das ist bei dem Anfänger sicherlich anders. Aber bei mir jetzt auf diesem Niveau als Profi muss man da auch immer noch drauf achten. Und das ist auch ein ganz wichtiger Part, weil es bringt dir ja nichts, wenn du hingehst und sagst, naja, wir wissen ja eh, dass du ganz anders umsetzt, als du Züge eng machst. Umsatz ist, das Wegheben ist quasi sind Züge eng. Das steht im Verhältnis zueinander. Und wenn du jetzt hergehst und sagst, es sind nur Züge, die mache ich jetzt einfach, dann beraubst du dich eigentlich, dein Potenzial daran zu arbeiten, fürs Umsetzen besser zu werden. Weißt du, wenn du mental nicht dabei bist, ist es eine reine Kraftübung. Aber Kraft habe ich. Ich will nur die Technik rausholen. Und dann musst du halt dranbleiben im Kopf.
Beschreib mal den Unterschied. Also was ist in deinem Kopf anders, wenn du sagst, okay, jetzt bin ich bei der Sache, jetzt bleibe ich dran, versus ich ziehe das halt nur so. Also ich racker das ab.
Du steuerst ganz anders an. Also wenn wir jetzt über diese Züge reden, ne?
Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was das ist, Züge, für die, die es nicht wissen.
Züge sind tatsächlich Züge. Also wenn man sich vorstellt, die Last vom Boden wegzuheben, ich glaube, das beschreibt es am besten und am primitivsten, glaube ich. Ja, wenn man vom Boden was weghebt, diese Deadlifts, Kreuzheben, das sind Züge. Und wir machen sie halt ein bisschen anders. Und das ist der Unterschied. Also, okay, ich will mir jetzt gar keine Feinde machen. Bei Deadlifts geht es nur darum, die Last anzuheben. Das ist eine reine Kraftübung. Wenn wir Züge trainieren, dann machen wir das ein bisschen anders, weil es steckt ja eine Funktion dahinter. Weil Ziel soll sein, dass wir nicht nur bis zur Hüfte ziehen, wie es beim Deadlift der Fall ist, sondern wir wollen ja dann später noch die Last weiter beschleunigen, dass wir sie umsetzen können, quasi unterspringen. Und wenn du jetzt umsetzen willst und hebst aber weg, als würdest du einen Deadlift machen, kannst du dir unter Umständen richtig arg wehtun. Ich meine, der richtige und gebildete Sportler separiert natürlich zwischen, will ich nur wegheben oder will ich damit dann noch was machen. Deswegen wird er sicherlich, wenn er damit noch was machen will, zum Beispiel umsetzen, nie im Leben so wegheben wie ein Deadlift. Der wird es dann schon auch mit ein bisschen mehr Technik machen. Aber ich denke, so kann man es am besten erklären. Und wenn du dann halt irgendwo in dem Grenzlastbereich bist, spielt die Technik, also gerade die Technik, nochmal eigentlich die Rolle. Man sagt immer so ein bisschen ausgewogenes Verhältnis zwischen Kraft und Technik. Aber hinten raus, sage ich mal, die von Gott gegebenen Grenzen körperlich, von der Kraft her, da kann man noch ein bisschen was rausholen, wenn man technisch einfach sauber arbeitet. Ja, und es gibt aber auch das andere Beispiel, wenig Technik haben, aber einfach ein unglaubliches Kraftlevel, ob das jetzt naturell ist oder nicht. Man merkt es halt leider meistens bei denen, die da nochmal ein bisschen nachhelfen, da kannst du natürlich sagen, ah ja, scheiß auf die Technik, ich habe die Kraft, die 10-Meter-Rescher, das geht auch ohne. Sieht man halt dann meistens. Und ich hole halt das letzte bisschen, versuche ich dann halt noch mit Technik rauszuholen. Und das beginnt da, wo man halt auch eventuell hingehen könnte und sagen, ich racker jetzt einfach nur ab. Nee, gerade da im Kopf dabei sein und wegheben, als wäre es ein Umsatz.
Trainierst du auch, wenn du nicht trainierst? Also was ich meine ist, gehst du die Technik so mental auch durch, wenn du im Bett liegst oder sowas? Machst du solche Übungen?
Nee, das habe ich mal ganz am Anfang gemacht, wo ich noch relativ neu war im Gewichtheben. Aber mittlerweile hebe ich mir sowas dann fürs Training auf. Das ist ja auch schon automatisiert. Also wenn wir in der Technik arbeiten, dann sind das meistens so Kleinigkeiten, wo man ein bisschen spielt, wo man einfach auch das Feedback abwartet. Okay, hat sich das jetzt besser angefühlt? Anders kann man das vielleicht mit übernehmen oder fahre ich mit der anderen Taktik besser? Aber nachts mache ich mir da eigentlich keine Gedanken.
Wie hat sich eigentlich dein Körpergefühl geändert? Also einerseits, als du jetzt von 77 auf 81, also auf die andere Gewichtsklasse gewechselt hast, zugenommen hast, versus dann nachher in Richtung 73. Das macht ja auch was mit dem Körpergefühl. Kannst du das mal beschreiben? Wie so diese beiden, vielleicht die beiden Extrempunkte sich angefühlt haben?
Naja, also wenn du zunimmst, arbeitest du eigentlich nicht so Hand in Hand mit deinem Körper, wie wenn du abnimmst. Weil beim Zunehmen, bin ich auch ganz ehrlich, wo es dann hieß, okay, von 77 jetzt hoch auf 81, dann hast du ja auch ein Trainingsgewicht von 84. Ich glaube, ich war nie schwerer als 84, also die 85 habe ich, glaube ich, wenn dann überhaupt nur mal im Trainingslager geknackt, wo ich dann halt auch wirklich morgens, mittags, abends Buffet hatte und mir da versucht habe, draufzuladen, was geht. Da ist das so, ja, ich esse und alles, was hängen bleibt, ist gut. Ja, da muss man nicht wirklich an den Hand gehen. Aber wenn du abnimmst, dann kommen halt viele Faktoren mit ins Spiel, weil, wie gesagt, du bist halt in diesem Kaloriendefizit und der Körper hat ja dann auch irgendwo einen Mangel. Und da musst du dann, also da wirst du gezwungen, mit deinem Körper Hand in Hand zu gehen. Und da merkst du auch relativ schnell, funktioniert das gut oder funktioniert das nicht gut, wenn ich jetzt das und das esse oder wenn ich jetzt hier was trinke. Ja, Thema Alkohol. Ich meine, der Sportler ist sicherlich nicht abgeneigt, hier und da mal ein Bier zu trinken. Für mich als Fußballfan, wenn Fußball läuft, ist das eigentlich sowieso immer so eine Grundausstattung. Aber was man halt nicht vergessen darf, Alkohol wirkt toxisch. Und wenn der Körper eh schon so ein bisschen angeschossen ist, weil er halt abnehmen muss, dann kann sowas nach hinten losgehen. Da pflegt man eigentlich eine sehr, sehr intensive Beziehung zu seinem Körper. Das habe ich gemerkt. Also da muss man auch wirklich auf alles achten und da muss man sich, also das ist eigentlich wie so ein kleines Baby, auf das man aufpassen muss. Ne? Und der Körper ist nun mal mein Kapital und ich habe große Ziele. Deswegen habe ich da auch alles hinten angestellt. Alkohol, schlechtes Essen, Partys. Und ich denke, das hat uns beiden echt gut getan.
Wie fühlst du dich denn besser? Du bist jetzt, sagst du, bei 76 beim Wettkampf. Okay, da hast du auch dehydriert noch, ne? Das heißt, warst wahrscheinlich vor dem Wettkampf irgendwie 1,5 Kilo leichter, hast dann noch die letzten 1,5 Kilo über Wasserhaushalt rausgeschwemmt. Hast du da irgendwie, war das angenehmer, war es unangenehmer als jetzt?
Ich glaube, angenehm ist sowas nie. Also wer so abnimmt wie ich und sagt, ey, ich war voll geil drauf, der lügt einfach, weil einfach aus dem Aspekt heraus, also wer isst schon, wenn er Hunger hat, lieber nichts und wenn er durstig ist, trinkt nichts, also macht eigentlich keinen Sinn, das macht keinen Spaß, aber ich denke mal, aus der Motivation heraus nimmt man sowas in Kauf. Ich kann mir vorstellen, ein paar andere hätten vielleicht gesagt, boah, nee, da lasse ich lieber meine Ziele liegen für, das mache ich nicht, aber ich habe es halt durchgezogen und völlig logisch, dass es da Situationen gibt, wo das keinen Spaß macht. Das fängt an, die Trainingsgruppe geht essen zum Griechen und du gehst nicht mit, weil du weißt, dass das Essen für dich jetzt eigentlich gerade nicht so reinpasst. Oder bist im Trainingslager, die Schweren bestellen sich eine Pizza, da bleibt was übrig und dann läuft dir der Zahn wie Sau, aber du kannst die Pizza nicht essen, weil sie nicht reinpasst. Party machen, läuft nicht. Alkohol, läuft nicht. Ne? Spaß macht es nicht. Würde ich mir freiwillig auch gar nicht antun. Aber ich wusste halt für was. Aber ich weiß immer noch für was.
Das Warum ist größer als die Verlockung.
Definitiv, ja. Definitiv.
Trackst du denn, also dein Körpergewicht schon, also musst du ja, gehe ich mal von aus, misst du auch deinen Körperfettanteil regelmäßig oder auch als du jetzt Gewicht abgebaut hast, habt ihr da halt noch auch Körperfett beobachtet?
Ja, auch. Also gerade auch, weil es meine Ernährungsberaterin wissen wollte, da kriegst du ja immer so ein Blatt, das ist dann dieses 10-Punkt-Messung.
Ah, diese Messung mit dieser Kaliper-Messung mit der
Hautfalte. Kaliper, genau.
Ja.
Und ja, das war eigentlich immer auch einfach zu wissen, wie ist der Stand, was kann man noch machen. Und da war ich ja damals, als ich bis 81 Kilo gewogen habe, war ich, wie gesagt, da war ich bei 8%. Und ich glaube, mit meinen, was stand ich da auf der Waage, mit meinen 75 war ich schon bei 6,98. Und das war dann schon. Und dann gibt es ja dieses Bild von der Weltmeisterschaft in Pattaya, da sehe ich halt auch einfach übelst krank aus. Und ich habe mich auch echt, also wo ich mich selber gesehen habe, habe ich mich auch echt ein bisschen erschrocken. Das war mir auf jeden Fall ein bisschen zu extrem. Aber gut, ist ja nicht der ständige Fall.
Ja, mit dem Körperfettanteil, da konkurrierst du ja im Prinzip schon dann bald mit Bodybuildern. Die viel niedriger geht's dann ja auch nicht.
Nee, nicht wirklich. Wie gesagt, dann ist dann halt nur Muskelmasse, die dann noch irgendwie weg muss.
Hast du da konkret noch irgendwas gemacht? Also hat sich dein Training dadurch verändert? In der Phase, wo du abgenommen hast, oder hast du Trainingsplan einfach so unabhängig davon durchgezogen?
Also wir konnten nicht 1:1 die Lasten kopieren von der höheren Gewichtsklasse. Wir mussten eh ganz, ganz viel mit Gefühl arbeiten, weil du ja immer nicht weißt, wie reagiert der Körper. Also der kann ja bei der einen Wiederholung noch bullenstark sein und im nächsten Moment lässt die Spannung nach und du ziehst dir irgendeinen Block ran oder verletzt dich. Ja, da waren wir mit ganz viel Feingefühl unterwegs. Deswegen, klar, wir haben den Plan dann ein bisschen tiefer gelegt von den Lasten und haben dann eher mal noch eins draufgelegt, wenn das reingepasst hat. Und das hat aber ganz gut funktioniert.
Wie bist du denn eigentlich zum Gewichtheben gekommen? Du machst jetzt, glaube ich, schon seit, wenn ich richtig geschaut habe, seit 14 Jahren oder so, bist du schon leistungsmäßig beim Gewichtheben unterwegs, ne?
Es wird jetzt mein 12.
2007, genau, Deutsche Jugendmeisterschaft.
Es wird das 13. jetzt sogar schon. Oh wow, zum Gewichtheben gekommen bin ich über Umwege tatsächlich. Gewichtheben war anfangs nur ein Alibi, weil ich war auf der Sportschule in Chemnitz wegen Fußball. Ich wollte eigentlich Fußballprofi werden. Schien mir auch einfacher als Gewichtheben oder ist bestimmt auch ein bisschen einfacher als Gewichtheben. Jetzt wird wieder der Hate losgehen, aber ich darf das sagen. Ich habe ja immerhin auch mal Fußball gespielt. Und ja, da war ich relativ oft verletzt. Also das erste Jahr auf der Sportschule beim Chemnitzer FC. Im Übrigen war ich echt gut unterwegs, war der Hoffnungsträger, Trainersliebling unter anderem auch. Und es schien auch alles super gut zu sein. Und im Jahr darauf, man mag es kaum glauben, aber scheinbar wollte mein Körper noch ein bisschen wachsen. Und mir tat dann alles weh. Also das fing bei der Fußsohle an, ging über die Knie, dann hat der Rücken wehgetan. Also ich rede jetzt nicht von, ich merke es ein bisschen im Rücken, sondern ich kann nachts nicht schlafen, weil mein Rücken weh tut, bis hoch Schulter. Dann hat eigentlich das eine zum anderen geführt. Also ich war verletzt, konnte nicht spielen, mir hat die Spielpraxis gefehlt, ich musste mich erst wieder rankämpfen. Dann ist natürlich auch das Selbstvertrauen nicht so on point, da machst du einen Fehler. Wir hatten damals einen Trainer, wo ich jetzt sagen muss, eigentlich krass, dass man den auf so junge Spieler losgelassen hat, weil ich glaube, jeder normale Trainer würde einen Sportler, der dem es gerade nicht so gut ist, aufhelfen und motivieren. Bei mir war es irgendwie das Gegenteil. Aber gut, will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Ende vom Lied war, Max, muss leider sagen, dass wir dich nicht länger hier behalten können, weil das war dann quasi der Sprung in die B-Jugend und da wurden 2 Jahrgänge zu einem genommen und klar, ein paar Spiele mussten dann halt aussortiert werden und ich habe halt dazugehört. Und jetzt kannst du aber ohne Sportart nicht auf einer Sportschule bleiben, logischerweise. Und dann habe ich lange hin und her überlegt, weil das Problem ist ja auch, wenn du auf einer Sportschule bist, dann bist du ja kein Hobbysportler. Dann hast du ja schon Ambition und warst auch hier und da schon erfolgreich. Und ja, welche Sportart machst du dann? Die einen haben gesagt, mach doch mal Turnen, aber Turnen fängst du ja als Kind schon an. Da war ich ja dann fast schon wieder zu alt fürs Turnen. und habe nichts gefunden. Also mir fiel wirklich nichts ein. Und ich hatte aber einen Klassenkameraden, der Gewichtheber war, und dem habe ich gesagt, du, das wird mein letztes Jahr hier, ich muss dann wahrscheinlich gehen. Und der meinte, ah nee, komm, ey, probier doch mal Gewichtheben. Und bis zu dem Zeitpunkt, ich wusste, dass ich einen Gewichtheber in der Klasse habe und ich wusste, dass Gewichtheben olympisch ist. Mehr wusste ich nicht. Ich wusste gar nichts über Gewichtheben. Und habe so gesagt, ah ja, komm, ich habe dann nochmal ein Gespräch mit Schulleiter und Trainer. Und die haben dann gefragt, ja, hast du eine Idee, was du machen kannst? Und meine erste Antwort war, nee, ich habe nichts gefunden. Und habe dann spaßeshalber gemeint, ah, ich könnte Gewichtheben, könnte ich probieren. Und da ist dann, der Fußballtrainer damals noch von der Schule aus, der ist dann aufgesprungen, hat gesagt, genau, das ist eine gute Idee. Und ich dachte, ja, eigentlich war es nur als Spaß gemeint. Und das Gespräch ging dann auch gar nicht weiter, weil es sofort eingeleitet wurde, Trainer von Gewichtheben, der kommt dann gleich und dann gucken wir da mal und dann gibt es direkt ein Probetraining. Dann kam der Trainer vom Gewichtheben und ich glaube anfangs, naja, es war halt von Anfang an eigentlich ein Experiment, weil der Fußballer, der dann Gewichtheber wird, hat es noch nicht gegeben. Also man hat dem Projekt, glaube ich, von Anfang an nicht so viel Optimismus entgegengebracht. Aber Probetraining gemacht und es war dieses Probetraining war morgens um 7. Also wir hatten diesen Profilsport. Das ist quasi die Sportart, die du auf der Schule belegst. Den hatten wir immer morgens um 7. Und da bin ich echt, ich bin ziemlich verschlafen aufgewacht und hab echt überlegt, gehst du zu diesem Probetraining oder lässt es einfach sein? Ich bin noch gegangen. Gott sei Dank, ich bin noch gegangen. Aber ich kann mich noch an diesen Moment erinnern, wo ich auf meinem Bett saß und dachte, das kann doch nicht sein, Alter, so früh. Ich weiß, ich habe irgendwie einen scheiß Morgen erwischt, weil ich war so arschmüde. Und dann bin ich dort ins Probetraining und dann habe ich halt, wie es halt so ist, mit so einem Besenstiel quasi die Hocke probiert und ein bisschen Mobility gemacht. Und es hat dem Trainer aber schon gereicht. Er hat gesagt, ah ja, wir probieren das aus. Und dann fing das an. Und logischerweise, wie das so ist, hat sie das halt so ein bisschen rumgesprochen. Und dann war es so ganz schnell dieses, naja, also wenn du in deiner Sportart nicht mehr gut bist, dann gehst du einfach zum Gewichtheben, die nehmen jeden. Und es hat mich ultra angekotzt, weil das hatte ich nicht verdient und die Sportart auch nicht. Und dann fing ich halt an, so den Ehrgeiz zu entwickeln. Und ich bin dann gewandert. Ne? Das nächste Ding war, wieso bekommen die alle Physiotherapie? Ja, weil es Kadersportler sind. Ah, also wenn ich Kadersportler bin, kriege ich Physiotherapie. Genau. Dann war von fortan mein Ziel, Kadersportler zu werden, damit ich auch massiert werde. Und so ging das peu à peu weiter. Und ich bin dann innerhalb von einem halben Jahr bin ich Kadersportler geworden. Und ein Jahr drauf bin ich zu meiner ersten EM gefahren.
Ach krass. Ja.
Und das war, ja, das vergesse ich immer wieder, aber eigentlich ist die Geschichte ziemlich krass. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich zu den Olympischen Spielen will, weil da kann ich sagen, ja, der Dödel, der am Anfang Fußball spielen wollte, ist dann zum Gewichtheben gekommen, wo alle gesagt haben, ah ja, wenn ihr deine Sportart nichts wirst, geht zum Gewichtheben und war jetzt bei den Olympischen Spielen. Das ist eigentlich nochmal so dieser, ne? Würde ich am liebsten nochmal alle anrufen, die das damals erzählt haben, und sagen, ja, und wie schaut es bei dir aus?
Ja. Geile Motivation, ja.
Aber so bin ich zum Gewichtheben gekommen.
Und hier sag mal rückblickend, und das ist noch eine Frage, die hat mir Wladimir mitgegeben, der meinte, ob du rückblickend als Maximal- und Schnellkrafttalent vielleicht auch lieber mit einer anderen Sportart damals angefangen hättest. Also zum Beispiel Leichtathletik oder Powerlifting oder CrossFit nennt er hier noch, auch wenn das vielleicht damals noch gar nicht so verbreitet war hier in Deutschland.
Also bevor ich Fußball gespielt habe, aber da reden wir jetzt von dem Alter 5 oder 6, da habe ich Leichtathletik probiert. Das war mir persönlich aber zu langweilig. Und ich habe Tennis gespielt. Da hatte ich aber auch irgendwie nicht so viel Glück mit dem Trainer, dass ich das dann auch aufgegeben habe. Nee, also Fußball. Wenn ich mit Gewichtheben aufhöre, werde ich auch wieder Fußball spielen, definitiv. Und das CrossFit, CrossFit ist ziemlich geil. Ich feier's, aber nicht, wenn ich selber machen muss.
Warum?
Weil ich da komplett Ausfall bin. Also da hier und da mache ich ja ein bisschen YouTube und lass mich dann immer breit drücken, dass ich doch mal so ein Workout mitmache. Und dann gibt's ein Video, da war ich bei meinen Jungs in Hamburg, CrossFit St. Pauli. Oh, also ich dachte echt, also ich habe es nicht mal durchgezogen. Mir fehlen, glaube ich, immer auch noch ein paar Kalorien auf diesem Assault-Bike. Aber ich bin dann von dem Fahrrad runter, lag auf dem Boden und habe erstmal wirklich mindestens eine Dreiviertelstunde gebraucht, um mich wieder so zu akklimatisieren. Ich dachte wirklich, jetzt bricht gleich der Kreislauf weg, komplett. Und ich habe dann auch, wir waren dann noch essen gewesen, ich konnte nichts essen, weil mir einfach permanent schlecht war, immer noch. Und das war so für mich auch nochmal so dieser Reminder, Mann, du musst einmal ganz viel heben, das kannst du ganz gut, bleib doch dabei, du musst ja jetzt nicht über Ausdauer und das muss ja alles gar nicht sein. Deswegen, ich finde es hart, was die da alles durchziehen und in welchen Zeiten und wie die zum Teil auch aussehen, das sind ja richtige Maschinen, aber boah, nee, also ich kotze ja schon ab, wenn es heißt zur Erwärmung rudern wir 5 Minuten, da bin ich ja schon eigentlich direkt raus.
Das passt ganz gut zur Frage von Nina, die fragte, ob du Cardio machst. Vielleicht hast du die Frage auch schon beantwortet.
Nee. Also wenn ich dann irgendwann wieder Fußball spielen will, werde ich da wahrscheinlich nicht drum rumkommen. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit und da kann man ja auch ganz langsam anfangen. Aber aktuell Cardio jetzt, nope. Hat auch überhaupt keinen Trainingszweck für mich.
Vielleicht nochmal zum Thema Regeneration. Wie lange schläfst du so? Wie viel Schlaf brauchst du?
Also richtig optimal komme ich mit 8 Stunden aus. Also laut Sleep Cycle. Ich habe so eine App, die sagt mir immer, wie ich geschlafen habe nachts. Das stimmt auch meistens, so vom Gefühl her. Ich bin immer so zwischen 7,5 und 8 Stunden. Und wenn ich wirklich auf meine 8 Stunden komme, bin ich auch gut drauf. Alles, was dann mehr ist, ist logischerweise auch nicht schlecht, aber ich habe schon sehr gut trainiert mit 8 Stunden Schlaf.
Und schaffst du das auch immer ganz gut? Also planst du wirklich das ein, dass du genug schläfst?
Ja, definitiv. Also Schlaf ist für mich mit Regenerationstool Number One. Also wer nicht ordentlich schläft, braucht auch nicht viel zu erwarten. Auch auf Dauer gesehen. Deswegen, ich habe dann auch so ein bisschen meine festen Zeiten, wo ich sage, okay, um 10, wenn ich da noch nicht im Bett liege, dann wird es jetzt aber auch langsam Zeit. Ich meine, klar, es gibt Ausnahmen. Aber wenn ich weiß, es wird eine harte Woche, versuche ich mich da schon dran zu halten. Und das klappt meistens auch.
Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ach Mensch, hier mit dem olympischen Gewichtheben, hätte ich auch mal Bock drauf. Was würdest du so jemandem raten? Wie fängt man da am besten an?
Also im Optimalfall sucht man sich einen Verein mit Trainer. Weil selber beibringen ist immer ein bisschen schwer. Ich meine, klar, es gibt so Naturtalente, die das relativ schnell auch durchdacht haben, wo auch die Mobilität da ist. Da läuft das ganz gut, aber ich sehe auch ganz oft einfach von Anfang an sich selbst falsch beigebracht und das macht auf Dauer dann keinen Spaß und vor allem ist auch nicht so gesund. Ich gebe natürlich auch gerne Tipps, wer auf Insta mir Videos schickt und fragt, kannst du mal drüber gucken, mache ich immer. Ich gebe da auch meine Tipps zu. Aber am besten fährt man wirklich, wenn man Verein und Trainer hat. Weil der Trainer sollte im Optimalfall dann auch sagen können, das passt besser zu dir und mach mal das, weil ist immer noch besser, als ohne jemanden dazustehen und irgendwie zu machen, sag ich mal. Aber wer keinen Trainer hat, um dann nochmal drauf zurückzukommen zu deiner Frage, mit den Basics anfangen. Da sind wir zum Beispiel wieder bei den Züge von unten, Kniebeuge ist immer so ein Ding. Und da kann man sich ja so langsam an das Reißen, das ist meiner Meinung nach das Anspruchsvollere von den beiden Disziplinen, an das Reißen rantasten und das Stoßen. Ich denke, das kann man sich noch eher selber beibringen. Aber da gibt es auch so Lernfolgen. Also man macht ja nicht gleich den vollen Snatch oder den vollen Riss in die Hocke, sondern man fängt erstmal an, nur diesen Ablauf zu üben, okay, die Hantel jetzt hier an den Knien vorbei, in die Hüfte, dann ziehe ich nochmal weiter und so ein bisschen über den Kopf. Und so kann man sich quasi immer so peu à peu immer nochmal einen drauflegen. Dann wird es halt ein bisschen explosiver, dann macht man mal einen Standriss, dann macht man einen Standriss und geht in die Hocke so ganz allmählich. Aber wie gesagt, das klingt jetzt so erstmal einfach, ist in der Ausführung nicht immer so. Und da ist halt dann ein Trainer eigentlich ja, sehr, sehr wichtig.
Ich glaube, so eine Gefahr ist ja auch, dass man so eine falsche Technik einübt, ne? Und die dann erstmal wieder rauskriegen muss.
Das passiert auch mit Trainer.
Ja.
Leider.
Okay.
Ja, das ist also ich sag immer, man muss das Gewichtheben verstanden haben, physikalisch. Und man muss die Technik auch immer individuell beibringen. Also man kann jetzt nicht sagen, diese Technik ist für jeden Athleten. Ja, weil du hast einen Athleten mit einem langen Oberkörper, du hast einen Athleten mit stärkeren Beinen als Rücken, andersrum natürlich genauso. Und wenn du jetzt immer so diese eine Technik, diese eine wahre Technik, wie so eine Schablone auf jeden Athleten drauf drückst, geht das zwar, muss aber nicht immer bedeuten, dass das die Technik ist, mit der Athlet am besten fährt. Meiner Meinung nach sollte eben halt so ein Trainer das erkennen können und dir daraufhin eben diese Technik beibringen, die für dich am besten ist. So mache ich das ja auch. Ich lasse mir den Lift zeigen und dann sage ich, du pass auf, das sieht aus, als würdest du das und das und probier mal hier und da. Dann versuche ich den Leuten auch zu erklären, warum sie das machen sollen. Also dieses klassische Beispiel, muss ich jetzt gucken, dass ich nicht zu sehr in die Materie gehe. Sagt man ja immer beim Reisen, diese Schultervorlage haben, einfach damit man den Hebel aufbauen kann. Und diese Schultervorlage löst sich während der Kniepassage auf, dass du quasi eine Parallelverschiebung machst und dann löst sich das auf. Das Problem ist nur...
Also was bedeutet das, Schultervorlage?
Naja, wenn du in die Hocke gehst, gut, jetzt kommt immer drauf an, was man jetzt für ein Bild im Kopf hat, aber diese Startposition, quasi aus der Position, wo du weghebst, die Schulter ist ja über der Hantel und wenn nicht sogar so ein bisschen über der Hantel gelegt, das ist quasi die Schultervorlage. Damit baust du deinen Hebel auf. Du hebst ja nicht aufrecht weg, das funktioniert ja gar nicht. Und durch die Schultervorlage baust du den Hebel auf. Ja, du spannst dich rein, der Rücken ist gerade und die Schulter ist quasi über die Hantel geneigt. Und das Problem ist, diese Schultervorlage, die haben viele zu extrem. Die Schultervorlage macht Sinn, wenn du einen starken Rücken hast, weil dann kannst du diesen Hebel aufstrecken und du musst quasi aufstrecken, weil du musst die Hantel ja irgendwie über Kopf bringen. Und wenn der Rücken nicht stark genug ist, dann musst du schon technisch unsauber und uneffizient arbeiten, um die Hantel überhaupt beschleunigen zu können. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe nicht so eine ausgeprägte Schultervorlage, weil mein Rücken nicht so stark ist. Ich arbeite halt sehr viel und sehr gut aus den Beinen. Deswegen komme ich in eine Position, wo ich gar nicht so einen starken Rücken brauche, weil ich nicht mit so einer Schultervorlage weggehoben habe, wo ich das noch aufstrecken muss. Beim Erzählen merke ich gerade, du musst das auf jeden Fall, also um dass man das versteht, muss man das bildlich zeigen, weil sonst versteht ja keiner was, alle nur Bahnhof.
Aber was ja schon mal klar wird, bei dir sieht die Technik anders aus, weil du mehr aus den Beinen machst und andere machen mehr aus dem Rücken, können aber eine ähnliche Leistung erbringen, müssen aber eine andere Technik nutzen.
Ja, sie könnten noch mehr aus sich herausholen, wenn sie die Technik hier und da ein bisschen abändern. Darauf will ich ja hinaus. Nicht jeder Mensch ist gleich. Also wir sind ja dann schon auch individuell von unserer Anatomie und Mobilität zum Teil auch, vom Kräfteverhältnis. Und da kann man halt noch mal ein bisschen individueller auf jeden Athleten eingehen, als nur zu sagen, das ist die Technik, das ist die Technik und nach der musst du jetzt heben.
Hier ist noch eine Frage von Irina und die fragt, tiefe Kniebeugen, ja oder nein?
Ja, mit 3 Ausrufezeichen.
Und sie hat noch ergänzt bezüglich Kniegelenksabnutzung.
Ja gut, jetzt müssen wir natürlich die Frage in den Raum stellen, was sonst? Ja, da kann sie ja nur von den halben Kniebeugen sprechen, sonst stehst du ja nur auf der Stelle. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie dieser Irrglaube entstanden ist, aber wenn ich eine halbe Kniebeuge mache, ist doch genau in diesem Winkel der retropatellare Anpressdruck am höchsten. Da muss ich kurz lachen, weil das ist echt hängen geblieben, das ist eine Wort. Anders gesagt, der Druck, der da auf die Gelenke wirkt, ist ja bei einer halben Kniebeuge am höchsten. Also warum soll ich in diesem Punkt aufhören und wieder hochgehen, wenn ich quasi diesen Punkt überwinde und nicht extra abbremse, wie es bei einer halben Kniebeuge der Fall wäre? Gehe ich ganz normal runter in die Hocke und dann stehe ich wieder auf. Mit einer tiefen Kniebeuge habe ich diesen extremen Druck auf die Knie gar nicht, wie ich es bei einer halben Kniebeuge hätte.
Und wenn jemand jetzt die Tiefe noch nicht schafft, was würdest du dem empfehlen, um dahin zu kommen?
Ja, man müsste erst mal herausfinden, woran das liegt. Es wird sicherlich hier ein Mobilitätsproblem sein. Und da kann man sich aber langsam rantasten. Was ich aber auch gesehen habe, viele können gar nicht in die Hocke gehen, weil sie, das ist der nächste Irrglaube, weil die Knie nicht über die Zehenspitzen gucken dürfen beim Beugen. Also ich weiß nicht, wie man sonst beugen soll, aber wer nach diesem Prinzip beugt, muss sich nicht wundern, dass er nicht in die Hocke kommt.
Okay, also das mit den Knien und Zehenspitzen würdest du sagen, vergiss es.
Ja, wie soll das funktionieren? Also wenn ich Kniebeuge mache und achte darauf, dass die Knie beim Runtergehen nicht über die Zehenspitzen kommen.
Dann machst du wahrscheinlich eine 1/8 Kniebeuge oder so. Ne?
Ja.
Und wenn du tiefer gehst, dann sind die Knie auf jeden Fall drüber.
Ja, definitiv. Das geht nur, wenn du an so einem isolierten Ding Kniebeuge machst. Aber warum? Also auch allein logisch gedacht macht das ja für mich jetzt irgendwie keinen Sinn. Keiner der beiden, ne?
Ja, das mit den Füßen, ich benutze den Hinweis auch überhaupt nicht. Also wenn ich Klienten betreue oder so, den auch, aber ehrlich gesagt auch nie so richtig verstanden. Mir da aber auch nicht so viel Gedanken gemacht drüber. Ja, beruhigt mich ja, dass dir das ähnlich geht.
Ja, es ist halt, ich muss es auch mal ganz kurz sagen, ich finde es auch immer wieder hochinteressant, was ich manchmal in Fitnessstudios sehe. Nicht nur Kniebeuge, auch Deadlifts und manche versuchen sich auch ein bisschen am Reißen und ich beim Reißen, also wer Gewichtheben macht in einem Fitnessstudio, da gucke ich ein bisschen mehr hin und ich glaube, da könnte ich mir auch rausnehmen zu sagen, du pass mal auf, das und das würde ich ein bisschen anders machen, weil ich finde es ja cool, wenn du Reißen oder Elemente aus dem Gewichtheben in einem Fitnessstudio machst, sage ich immer Hut ab, weil ich glaube, das Selbstvertrauen haben nicht viele. Aber den einfachen Dingen wie Kniebeuge oder so Deadlifts, was ich da manchmal sehe, und da rede ich nicht davon, dass ich mich darüber lustig mache, sondern dass die Leute nicht selber merken, dass das doch eigentlich ultra wehtun muss. Also ich weiß nicht, 200 Kilo mit einem Rundrücken wegheben, musst du erstmal schaffen. Oder Halbkniebeuge mit 150.
Ja, also ich glaube, viele trainieren einfach so. Ja, also lassen sich da auch nicht mal monitoren vom Trainer und ich vermute mal, dass viele, ich meine, du bist ja seit Kind an auch schon Sportler, ne? Viele müssen erstmal dieses Körpergefühl wieder entwickeln, was ja eigentlich natürlich ist und angeboren ist, wenn man dann 10 Jahre im Sitzen verbringt, ich übertreibe jetzt mal, und dann aber sagt so, jetzt fange ich mal an mit Krafttraining.
Definitiv. Und das ist ja gleich das nächste Ding, irgendwo hochspringen. Ja, da hat jetzt mein Trainer hat gesagt, manchen Leuten musst du erstmal beibringen, wie sie irgendwo hochspringen. Da habe ich gesagt, Quatsch, also hochspringen, springen. Wir reden von dem ganz normalen Springen. Hat er gesagt, doch, gibt welche, können das nicht. Und ich habe lange geglaubt, der verarscht mich, bis ich jetzt tatsächlich vor kurzem zweimal gemerkt habe, dass Leute Probleme haben, ganz normal irgendwo hochzuspringen. Das ist Wahnsinn. Aber da hast du echt recht, dass da so ein bisschen dieses Bewegungsgefühl einfach fehlt.
Ja, und also kann man ja wieder lernen, ne? Sind da eben schon ein bisschen drauf eingegangen, aber gibst du generelle schlechte Ratschläge, die du zum Thema Krafttraining immer wieder hörst?
Ja klar, das mit den Kniebeugen, das hatte ich aber schon gesagt. Tatsächlich so die Topscorer sind die mit den Kniebeugen. Die Knie nicht über die Zehenspitzen und lieber halbe statt ganze Kniebeuge machen. Achso, einer fällt mir noch ein bei Kniebeugen, weil wir das Thema Knie hatten. Was ich auch oft sehe, dass die Kniebeugen mit weniger Kraft gemacht werden, ne? Und die weniger Kraft, das wird quasi wieder rausgeholt durch das so droppen lassen in der Hocke, dass man sich wie fallen lässt. Die Spannung in der Muskulatur im Oberschenkel, die lässt gewollt nach, dass man quasi wie so einen kurzen freien Fall hat. Und durch dieses Bouncen katapultiert man sich auf dem Rückweg wieder in so eine Position, wo man dann einfach wieder locker easy einsteigen kann mit der Kraft. Davon würde ich abraten, weil das geht wirklich auf die Knie. Und noch dazu kannst du nur bedingt steuern, wo du dann zum Schluss wieder rauskommst. Also viele kommen dann gar nicht mehr in der Position an, wo sie dann die Kniebeuge auch zu Ende machen könnten. Ne? Das sieht man auch relativ oft, auch bei Gewichthebern manchmal.
Thema Verletzung vielleicht nochmal. Ist das für dich ein Thema? Hast du häufiger schon mit Verletzungen zu tun gehabt oder konntest du das bisher immer ganz gut vermeiden? Ist eine Frage von Michael übrigens.
Also Michael, was ist für dich eine Verletzung? Für mich ist eine Verletzung Schienbein-Wadenbeinbruch, Kreuzbandriss, alles, was in die Richtung geht, strukturelle Schäden. Bei mir sind Verletzungen auch so kleine Dinge wie, ich habe eine Reizung die sich zu einer Entzündung entwickelt. Also gerade in Gelenken, Schultergelenk, Kniegelenk. Das sind so eklige Partien, wo es auch wirklich nicht einfach ist, das wieder rauszukriegen. Und das sind tatsächlich die Art von Verletzungen, die ich jetzt relativ häufig hatte. Also was heißt häufig, aber wenn ich verletzt bin, dann ist es meistens sowas. Es fängt mit einer Reizung an. Du kannst sie aber nicht auskurieren, weil du bereitest dich ja vor. Und dann wird aus dieser Reizung eine Entzündung. Und eine Entzündung rauszukriegen ist immer dumm. Und das Problem, das Tolle beim Gewichtheben, anders gesagt, wenn du das auf einer Seite hast und kurierst das aus, dann machst du automatisch eine Ausweichbewegung, weil der Körper will ja diesen Bereich schützen. Ergo, das Verhältnis passt nicht mehr der Belastung und dann wird quasi das gesunde Knie oder die gesunde Schulter mehr belastet. Und wenn dann die eine Schulter oder das eine Knie wieder gesund ist, dann fängt das nächste an zu jammern, weil du ja quasi diese Ausweichbewegung gemacht hast. Und so muss man halt echt ein bisschen aufpassen. Und das ist dann zwar was Kleines, aber richtig nervig. Und ich glaube, die größte Verletzung, die ich bis jetzt hatte, war ein Knochenmarksödem im Schambein. Da ist natürlich wirklich Jackpot, weil da kannst du nichts machen, außer warten.
Ah, es klingt auch schmerzhaft.
Ja.
Und da konntest du auch nicht trainieren dann richtig wahrscheinlich, ne?
Nee, da konnte ich tatsächlich nichts machen, weil belasten, dumme Idee. Das ist ja jetzt nicht förderlich. Und ja, das ist halt so eine Sache, da das musst du einfach von sich aus heilen lassen. Ich habe dann halt den Oberkörper trainiert wie so ein Irrer. Da habe ich dann wirklich auch Bankdrücken gemacht in der Zeit. Aber wünsche ich niemanden. Aber sowas wie Verletzungen, Fußballer hat Kreuzbandriss, ist dann mal raus für ein Jahr, haben wir eigentlich nicht. Das sind immer so kleine Dinge. Der Rücken ist mal am Block drin, die Schulter eben diese Reizung oder in Handgelenken hat man auch schnell mal eine Reizung drin. Das kommt aber meistens von der Fehlbelastung oder Andersbelastung oder ja, weil du tatsächlich dann auch einfach ein bisschen überlastet hast.
Wie gehst du damit um? Also ich vermute mal, ihr habt ja auch Physios und so weiter, aber wenn du das merkst oder ist irgendwas gereizt oder so, was machst du dann konkret?
Also in erster Linie musst du erstmal gucken, dass es nicht so weit kommt. Und da ist schon wieder die Frage der Technik im Raum. Kann man das nicht ein bisschen gelenksschonender machen? Hängst du irgendwo? Das sind immer so die ersten Indizien dafür, dass da was kommen könnte. Das muss man den Sportler dann auch sagen und muss das ein bisschen beachten. Wenn man ein bisschen was merkt, ich meine, dass es hier und da mal zwackt, das ist völlig normal. Wir reden ja auch über Leistungssport. Wenn das aber intensiver wird, dann sollte man da ein bisschen runterfahren. Also deswegen, da bin ich wieder bei dem Punkt mit Feingefühl und Köpfchen, so wie ich das jetzt in der Phase gemacht habe, wo ich abgenommen habe. Wenn da was ist, checken lassen. Also erstmal anfangen Physiotherapie, geht das weg, ist super, geht's nicht weg, ab in die Klinik und checken lassen. Also da bin ich auch recht fix dort, weil dann lieber einmal zu viel geguckt als zu wenig. Weil Verletzungen, gerade in der Phase jetzt, kann sich keiner von uns leisten, niemand.
Hier ist noch eine interessante Frage von Petscat. Und zwar ist es ja so, dass auch Kraftsport, was ich ziemlich cool finde, auch immer mehr Frauen anzieht. Das war ja lange Zeit eigentlich fast so in meiner Wahrnehmung eine reine Männerdomäne. Was meinst du, wie werden die immer mehr werdenden Frauen den Sport verändern, fragt sie.
Nur zum Positiven. Also ich freue mich immer, ich rede zum Gewichtheben. Wenn ich da immer mehr Frauen sehe, da hat sich, glaube ich, auch grundlegend was getan, gerade Frauen im Gewichtheben. Es gab mal Zeiten, ne, da haben die Frauen, die Gewichtheben gemacht haben, nicht unbedingt Werbung gemacht für den Sport mit Frauen, weil, also ich sage jetzt mal, meine erste Bekanntschaft mit Frauen im Gewichtheben international war bei der Jugend-EM in Frankreich. Da haben hinter mir ein paar Menschen mit einer sehr dunklen Stimme gelacht. Da wollte ich mich umdrehen und war total erschrocken, dass das Frauen waren. Aus welchem Land, sage ich jetzt mal nicht. Leichten, dunklen Bart, ne, wo ich wirklich auch wie ein Unfall gucken musste. Und da dachte ich, also Eltern, die schicken ja ihre Tochter oder ihre Töchter nicht zum Gewichtheben, wenn sie wissen, dass das so aussehen könnte. Und das hat sich aber geändert. Wir haben jetzt auch durch CrossFit haben wir extrem viele Frauen bekommen. Das merke ich jetzt bei vielen anderen, auch vor allem bei den skandinavischen Ländern, dass die da aufgestockt haben. Und da muss man auch hergehen und sagen, super Werbung für unseren Sport. Und deswegen sage ich auch, ich freue mich immer, wenn wir da einen Zulauf an Frauen haben, weil die können das genauso. Ich denke, dafür sind wir viel zu fortgeschritten, um zu sagen, also Frauen und Kraftsport passt nicht. Das ist ja eine ganz altes Lamm da. Das ist Quatsch. Deswegen finde ich das eigentlich cool und ist für mich auch nicht mehr wegzudenken. Auf keinen Fall.
Du hast ja auch gerade das Thema Doping angesprochen. Es gab jetzt zum Jahreswechsel so eine beeindruckende Doku. Ich glaube, ARD war das, Herr der Heber. Und da wurden dann halt auch so Korruption, also Berichte über Korruption im Weltverband, der Gewichtheber. Darüber wurde berichtet, aber eben auch im Prinzip institutionalisierten Doping. Da gibt es auch eine andere Doku von Netflix, Icarus. Da geht es dann eher um einen Radsport, meine ich. Aber auch nicht nur, wo eben auch auf internationaler Ebene gedopt wird. Du hattest das eben auch schon gesagt, dass das bei Olympia, also das zur Debatte zumindest steht, ob Gewichtheben ganz rausgenommen wird. Du gehörst ja jetzt dazu. Du bist, und da drücke ich echt die Daumen, dass das klappt mit Olympia. Du gehörst zu der Weltspitze. Und das sind ja, wenn man sich das so mal anschaut, sag ich mal als Außenstehender, Nicht-Leistungssportler, wie ich, das sind ja katastrophale Rahmenbedingungen. In einem Sport, wo es ja eigentlich darum geht, möge der Bessere gewinnen, wo es aber zum Teil auch auf nationaler Ebene Länder gibt, wo dann eben das einfach dazugehört, dass gedopt wird. Wie gehst du denn damit um?
Es ist jetzt, ich muss leider sagen, es ist jetzt mit der Doku auch nicht wirklich besser geworden. Also es gab ja nach der ersten, die du genannt hast, Herr der Heber, gab es ja noch eine Doku, die war aber jetzt auch nicht besser. Den Namen nicht reingewaschen. Ich war sehr, sehr lange der Meinung, dass die Athleten diejenigen sind, die uns bescheißen, dass die uns auslachen, weil sie besser sind, weil sie Stoff nehmen. Und mit der Doku habe ich festgestellt, die Athleten trifft überhaupt keine Schuld. Es ist das System. Und ich glaube, also als ich das dann wirklich realisiert habe, und das wurde ja auch alles gezeigt, dass die Gelder da geflossen sind, dafür, dass Länder Freifahrtschein für Doping haben, das ist eine Wucht. Weiß halt dann auch gar nicht, wem man jetzt eigentlich noch vertrauen soll, weil ich bin in einem System aufgewachsen, also hier in Deutschland in einem System aufgewachsen, wo du richtig aufpassen musst. Also ich rede jetzt nicht von dem primitiven Doping wie Anabolika oder Steroide, sondern wir müssen ja auch aufpassen, welche Medikamente das sind, die wir da nehmen. Und wenn die auf der Liste stehen, Dopingkontrolle kommt, positiv, das wird auf jeden Fall erstmal ein richtiger Sackgang. Weil wenn du in Deutschland positiv getestet wirst, ganz ehrlich, kann ich mir irgendwo anders außerhalb von Deutschland ein Leben aufbauen, weil hier wird es nichts mehr. Ich werde bei der Bundeswehr entlassen, quasi unehrenhaft. Genau, also ich bin von heute auf morgen raus, bin quasi arbeitslos. Ich muss meine Sporthilfe zurückzahlen, meine Förderung. Und ja, der Ruf ist natürlich auch im Eimer. An Gewichtheben brauche ich auch nicht mehr denken. Ich kann dann echt auswandern. Und in den anderen Nationen, wenn du da positiv bist, da gehört es halt dazu. Ich habe jetzt in einem Magazin gelesen, das ist schon ein bisschen älter, da ging es um einen russischen Gewichtheber. Da war irgendwie der Titel Trauriges Comeback. Kurzer Inhalt, ein superschwerer russischer Gewichtheber wird positiv erwischt, wird 4 Jahre gesperrt. In den 4 Jahren hat er natürlich weiter trainiert und divers noch Geld verdient bei Start und Sport. Kommt dann nach den 4 Jahren wieder, macht fast eine Weltrekordleistung und verletzt sich dann. Also das Traurige in dem Artikel ist, dass er sich nach dieser Sperre verletzt hat. Und er wird die Sperre hingestellt, als wäre es, ja, jetzt hat's ihn halt erwischt. Und das, weißt, wenn du erstmal merkst, dass du in einer völlig anderen, oder dass die anderen in einer völlig anderen Welt leben als du selber. Das ist, manchmal frage ich mich selber, wie ich das dann trotzdem auf die Reihe bekomme. Weil, als ich angefangen habe mit Gewichtheben, war das mit dem Doping schon auch ein Problem. Aber es hieß immer, ja, wir kämpfen dafür, dass wir irgendwann eine Chancengleichheit haben. Die Deutschen sind da ja voll hinterher, was auch richtig so ist. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind die Einzigen, die Bock auf fairen Sport haben. Und ja, das wird, wartet mal ab, bis die Spiele 2012 oder 2016, vielleicht haben wir es ja bis 2020, wo wir wirklich Chancengleichheit haben. Ey, Scheiß. Es hat sich nichts geändert. Und es liegt nicht daran, dass die Deutschen nichts gemacht haben oder die anderen Länder, die auch dafür sind, dass man ohne Doping Sport macht. Aber die Doku hat es ja jetzt wieder gezeigt. Da fließt Geld dafür, dass die Leute sich das Zeug reinpumpen können. Und jetzt stehst du halt da, voller Hoffnung, vielleicht ist es irgendwann mal soweit, Chancengleichheit, nope. Und das ist halt wie so ein richtiger, saftiger Schlag ins Gesicht. Schweres Thema, aber vielleicht ändert ja jetzt die Doku endlich was. Aber du weißt ja nie, wo der Fisch seinen Kopf hat, weißt du? Weil du hast Funktionäre, denen kannst du schon nicht vertrauen und Funktionäre sitzen überall. Und du weißt nicht, was Geld alles möglich macht. Die, die in die Röhre schauen, sind halt die Sportler. Also aus meiner Sicht jetzt. Es gibt natürlich auch Sportler, die da profitieren von, aber oder wir sauberen Sportler nicht.
Und wie motivierst du dich dann? Einerseits jetzt steht die Europameisterschaft an, dann aber auch eben Olympia. Dich dann auf so einen Wettkampf vorzubereiten. Also wie gehst du da gedanklich mit um? Das sind ja Rahmenbedingungen, die halt echt blöd sind und trotzdem kannst du alleine die nicht ändern. Du musst ja irgendwie damit umgehen. Wie machst du das?
Naja, ich hatte immer so Ziele. Das fing an mit Physiotherapie. Da wollte ich halt so gut sein, dass ich Physiotherapie bekomme. Als nächstes wollte ich so gut sein, dass ich in die Sportfördergruppe der Bundeswehr komme, was ich geschafft habe. Und dann war so das nächste Ziel Olympische Spiele. Da war ich ja 2016 schon ganz knapp dran, hab's aber nicht ganz gepackt. Und jetzt wäre mit 2020 die nächste Chance gewesen. Und das ist einfach ein Ziel, das ich mir selbst gesteckt habe und das will ich selber erreichen. Also das ist meine Motivation. Ich will es mir selber beweisen. Weil kaufen kann man sich von so einem, also von der Olympiateilnahme kann man sich nichts kaufen. Und das ist bei mir einfach realistisches Denken. Und wenn du Olympiasieger wirst, kannst du dir davon eigentlich auch nichts Wirkliches kaufen. Ich weiß gar nicht, was der Olympiasieger in Deutschland kriegt, aber es ist nicht so viel im Vergleich zu den anderen Ländern. Was ja auch nicht schlimm ist. Damit will ich ja nur sagen, ich mache es jetzt nicht wegen dem Geld, sondern ich mache es, weil für mich ein ideeller Wert dahinter steckt. Und das spornt mich an. Also ich versuche mir halt immer zu sagen, also wenn es mir manchmal nicht so gut geht, dann versuche ich mir immer zu sagen, warum hast du denn angefangen? Weil ich das erreichen wollte. Also jetzt reiß ich zusammen und zieh durch.
Hat sich deine Einstellung zum Sport verändert, so in den letzten 10 Jahren?
Naja, ich denke, Gewichtheben befindet sich eh so ein bisschen in einem Remake, sag ich mal, weil Gewichtheben, also jeden, den du über Gewichtheben fragst, der sagt, ja, das sind doch die Schweren, die da auf der Bühne stehen, halbnackig da in ihrem Dress dort die Gewichte heben und so weiter. Klar, Gewichtheben ist sehr, sehr traditionell. Das merkt man auch jetzt noch, wenn man bei kleineren Wettkämpfen in Dörfern ist. Da ist das noch nicht so, da ist das noch sehr, wie soll ich sagen, sehr eingeschlafen so ein bisschen. Denn man hat dann auf der Bühne so ein paar Plastikpflanzen stehen. Der Sprecher sagt, und der nächste Versuch für Max Lang mit 150 Kilo Applaus. Dann hörst du so 2, 3 vereinzelte Klatschen, machst den Versuch. Dieser Versuch war gültig. Nächster Heber bei einer Last von 156 Kilo, so und so. Und das ist, ja, altbacken. Und ich glaube jetzt auch durch CrossFit hat man auch gemerkt, hey, man kann das vielleicht auch ein bisschen vermarkten. Ne? Und so schaffen wir es zum Beispiel national, dass wir Wettkämpfe ausrichten können, die auch ein bisschen entertainen. Also ich rede jetzt von der Bundesliga bei uns. In Mutterstadt ist es eigentlich eine Party, eine Fette in Obrigheim. Da kommt das ganze Dorf und füllt so eine riesige Halle. Also da macht es wirklich Spaß, Gewichtheben zu gucken. Und da kann man Gewichtheben auch vermarkten. Und ich denke, gerade auch jetzt mit den ganzen Crossfittern, die zum Teil ja auch in den Vereinen dann landen, um dort Gewichtheben zu machen, die bringen dann nochmal so ein bisschen Freshness rein. Und das ist eigentlich das, was der Sport auch braucht, weil der ist an sich, es ist nicht mit Fußball zu vergleichen, weißt du, wo du über 90 Minuten lang Spannung hast oder auch nicht. Im Gewichtheben ist es eigentlich immer gleich, aber man kann daraus halt trotzdem noch viel machen. Und da sind wir jetzt gerade dabei, also auch mit den Crossfittern zusammen. Diesbezüglich hat sich da Gewichtheben schon ein bisschen verändert, finde ich. Und ja, ich denke, wir sind jetzt auf einem guten Weg, wo man sich schon so manchmal wie so ein berühmter Sportler fühlt, sage ich mal. Ne? Gerade so Bundesliga-Finale ist bei uns immer das Highlight, weil da treffen 3 Mannschaften aufeinander und fechten da eben den Besten aus. Und dann ist halt diese Halle krachend voll und da wird Stimmung gemacht und da ist gibt's noch Cheerleader und das macht dann richtig Spaß und das beflügelt auch noch mal ein bisschen. Und das ist jetzt gerade so, das kommt jetzt auch gerade so im Weltverband an, ne? Dass das Bühnenbild ein bisschen geändert wird und dass die Sprecher auch, die Amerikaner machen das sehr gut, die die kommentieren das dann halt so nicht so monoton, ne, wie der Deutsche und der nächste Versuch bei, sondern der wird halt richtig ausgeholt, wie bei einem Boxkampf, ohne in der rechten Ecke, mit einem Körpergewicht von, ne? Und so fühlst du dich halt auch gleich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, mehr ernst genommen als Sportart. Und das finde ich cool.
Und dann wird's auch mehr in den Medien präsent sein und gleichzeitig interessieren sich auch mehr Leute dafür und kommen dann, gehen in Vereine, üben den Sport selbst auch aus.
Das brauchen wir auch gar nicht kleinreden. Der deutsche Verband hat Nachwuchsprobleme. Ganz klar. Und jetzt hoffe ich halt, wenn man da so ein bisschen diesen Umschwung reinbringt, dass es da vielleicht doch die ein oder anderen Eltern gibt, die sagen, ey, vielleicht schicke ich ja meine Kids mal zum Gewichtheben.
Ja, du hast ja schon angedeutet, die Verletzungshäufigkeit ist ja jetzt nicht so hoch wie bei anderen Sportarten. Auch auf Leistungsebene.
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich meine, man muss da natürlich immer unterscheiden. Ich glaube, Leistungssport oder Hochleistungssport im Allgemeinen ist jetzt nicht das Gesündeste, weil da steckt schon Verschleiß dahinter. Das ist aber bei jeder Sportart so. Wenn man das in die Hobbyrichtung macht oder dann der sehr ambitionierte Hobbygewichtheber, wenn der eine ordentliche Technik hat, da kann eigentlich nichts passieren. Und selbst wenn einem eine Last zu schwer ist, lernst du ja, wie du die richtig ausklingst, beziehungsweise du entwickelst ein Gefühl dafür. Ist jetzt nicht so, dass die Last zu schwer ist und dann müssen sich die Eltern Sorgen machen, dass der Kleine darunter einfach loslässt und von der Handel erschlagen wird. Was passiert nicht. Ja, da gibt es ja immer diese Schockvideos, internationale Bühne, wo die Leute unter der Handel zusammenbrechen. Das passiert normalerweise auch nicht. Es sei denn, du hebst einfach viel zu viel Gewicht, also mehr als das, was dein Körper hält, einfach aus anatomischen Gründen. Da bist du aber schon in dem Bereich, wo man schon wieder fragen muss, okay, ist das normale Kraft oder ist das Superkraft? Oder die wird schwindelig, dass du quasi unter der Last stehst und wenn du umsetzt, wenn die Handel dumm liegt, da kannst du dir so ein bisschen die Luft abdrücken, dann kann dir auch mal schnell ein bisschen schwummrig werden. Und wenn du dann aber trotzdem sagst, okay, es geht jetzt hier um eine Medaille, dann drückst du nochmal alles durch und versuchst dich drunter zu stellen. Da kann sowas passieren, aber das passiert eigentlich in den seltensten Fällen.
Ja, ich musste eben, als du Schockvideo sagtest, musste ich an diese Gym-Fail-Videos als erstes denken. Ist dir mal irgendwie so ein krasser, witziger Fail passiert irgendwie im Training? Ich musste letztens dran denken, ich hatte, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her bald, aber da habe ich noch studiert, da war ich im Uni-Fitnessstudio und ich habe ich glaube auch nach dem Kniebeugen die Lankenhantel entladen am Squat-Rack und das war so ein bisschen schmaler, ja, als sie normal sind, glaube ich. Und dann habe ich erst auf der einen Seite das Gewicht runtergenommen, dann ist die Hantel von dem Squat-Rack halt so weggehebelt, weil es ist runtergefallen, weil auf der anderen Seite das Gewicht noch war und dann voll ins Spiegel rein.
Wow. Also was passiert ja, glaube ich, auch nur einmal.
Das wäre ein einziges Mal passiert und ich war da halt, ich weiß nicht, ich habe glaube ich 2 Jahre gerade, also ich war noch irgendwie am Anfang da und relativ neu an der Uni. Mann, das war mir peinlich. Hast du irgendwie so ein Lieblings-Fail oder sowas?
Naja, eigentlich nur aus Dummheit. Ich wollte mal, als ich mich für das Ausstoßen warm gemacht habe, also quasi die Hantel über Kopf bringen und dann in diesen Ausfallschritt springen, hat man ja quasi wie beim Snowboarden immer eine Seite, die vorne ist. Das ist dann halt so das Gefühl. Und da dachte ich, probier doch mal, das andere Bein nach vorne zu legen. Und ich habe dann habe ich mich so darauf konzentriert, diesen Schritt anders zu machen als sonst und habe mir quasi beim Schwungholen die Hantel ans Kinn gehauen und habe mir, glaube ich, sogar ein Stückchen Zahn rausgebrochen. Da habe ich auch draus gelernt.
Autsch. Ja.
Ich glaube, bei uns in der Halle die lustigsten Fails, wenn man das als Fail bezeichnen kann, ist, wenn einem schwindelig wird bei Kniebeugen oder so. Und die dann so anfangen, so, ich sag mal Breakdance, weil dann fängst du ja so an, im Stehen so zu zappeln und zu zittern. Und die sind dann so ein bisschen so kurzzeitig benommen. Aber ist mir auch mal passiert, ist eigentlich ein ganz witziges Gefühl, wenn du mal kurz so wegschwimmst.
Aha, okay, aber passiert dann nicht. Sehr gut, du wirfst wahrscheinlich notfalls die Hantel nach hinten ab, ne?
Ja, das ist sowieso, das ist das Erste, was dir einfällt. Aber dann kommt der Körper halt so langsam wieder zu sich, also übertrieben gesagt, du siehst halt kurz Sterne.
Mhm.
Dann je nachdem zuckst du dann manchmal so ein bisschen und es sieht aus, als würdest du einfach nur hart zu irgendeinem Beat upsteppen.
Ach so, krass. Ja, nee, das hatte ich tatsächlich noch nie.
Das ist wie, stell dir mal vor, wir haben das früher in der Schule immer gemacht, du kniest dich auf den Boden oder gehst in die Hocke und atmest eine Minute lang ganz hastig ein und wieder aus und dann stehst du auf und hältst die Luft an. Das ist dasselbe. Na, dann wird irgendwie kurz die Sauerstoffzufuhr ins Gehirn unterbrochen und du bist mal kurz so, du schwimmst so ein bisschen im Kopf. Hast du noch nie ausprobiert, oder?
Habe ich noch nie ausprobiert. Weil ich auch gerade, ob ich's don't try this at home, für alle, die jetzt zuhören. Das ist eine rein theoretische Überlegung. Ja. Nee, ich glaube, das ist
zum Teil auch mit der Naht groß geworden und da haben wir auch viel Mist gemacht.
Ja. Naja, die Zuhörer hier, die sind alle erwachsen. Ja, das Gefühl kenne ich, ne? Also das, wie wenn man schnell aufsteht, auch so, ne? Morgens,
genau,
wenn du morgens irgendwie aufwachst und dann so aufstehst und merkst du, wow.
Genau.
Hast du ungewöhnliche oder schräge Gewohnheiten?
Also vor dem Wettkampf ist es für mich wie so ein Ritual, die Hantel das erste Mal in die Hand zu nehmen. Weil nämlich, also ich hock mich dann quasi vor die Hantel, nehme die Hantel und ziehe die mir aufs Knie. Und wenn diese Bewegung leicht ist, wird es ein sehr guter Wettkampf. Wenn die Bewegung eher schwerfällig ist, dann ist mit allem zu rechnen. Das ist so, ja, das ist so der Moment der Entscheidung auch zum Teil. Also ich meine, ich hatte auch schon sehr gute Wettkämpfe, obwohl sie das schwer vom Boden weggehoben hat, übertrieben gesagt. Aber am besten starte ich in den Wettkampf, wenn dieser Moment so einfach geht, wie ich mir das vorstelle.
Hast du so ein Mantra, also oder so ein Glaubenssatz oder sowas, was du dir selbst sagst? Ich meine, manchmal gibt's halt so Tage oder auch Momente, wo irgendwie alles nicht so läuft, wie man das geplant hat. Kennt ja jeder. Also gibt's da irgendwas, was du dir dann sagst, um dich wieder auf das Wesentliche zu fokussieren, also dein Ziel?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich bin da eigentlich auch recht unkompliziert.
Hast du Vorbilder?
Also ich habe ein technisches Vorbild, ja. Der Lu Xiaoyong, das ist ein Chinese aus der 81er, aus der jetzt 81er. Und der hebt halt wie Bilderbuch. Das ist brutal. Also man kann nicht besser heben als er. Das ist, also wenn ich orientiere mich immer an seiner Technik und gucke mir hier und da ein bisschen was ab. Aber das ist so perfekt. Wahnsinn. Aber sonst Vorbilder, es ist immer ein bisschen schwer, weil für mich ist ein Vorbild nicht nur ein erfolgreicher Sportler, sondern für mich ist ein Vorbild, der muss der Charakter passen, da müssen die Prinzipien passen, also wonach lebt diese Person, Grundsätze, natürlich auch der Erfolg und es muss halt einfach ein cooler Dude sein und da habe ich im Gewichtheben, fällt mir da jetzt ehrlich gesagt keiner ein.
Außerhalb des Gewichthebens?
Ja, außerhalb des Gewichthebens rein sportlich gesehen, fällt mir jetzt tatsächlich auch spontan nichts ein.
Ich habe noch eine andere Frage, und zwar Snavlove fragt, ob du noch anderen Sport machst, Ausgleichssport oder sowas, was du neben dem Gewichtheben noch betreibst.
Aktiv fehlt mir dafür leider die Zeit, weil wenn du eine andere Sportart machst, dann machst du die auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit und das kann ich bei mir einfach nicht garantieren. Aber ich gucke sehr, sehr gerne Fußball. Wie gesagt, ich bin großer Fußballfan. War auch relativ lange beim Rugby immer bei den Zuschauern vertreten. Hier in Heidelberg haben wir ja quasi die Rugby-Hochburg. Hat sich jetzt aber auch leider ein bisschen zurückentwickelt, einfach weil ich zu viel trainiert habe und dann meistens so ein bisschen die Lust gefehlt hat. Und Eishockey finde ich noch ganz nice. Das sind so die Sportarten, die ich immer so ein bisschen aktiver verfolge. Und ich wohne ja hier in Sandhausen, also mit dem Fahrrad brauche ich 5 Minuten bis zum Stadion. Da kann ich mir auch mal ganz nice Zweitliga-Fußball angucken. Und da bin ich eigentlich ganz happy mit.
Hast du sonst noch so Hobbys oder was machst du einfach zum Entspannen? So hast du eben schon gesagt, aber wenn du halt mal einen Tag keinen Sport machst oder vielleicht auch mal, ja, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich viel länger Sportpause gibt's bei dir auch nicht, aber womit schaltest du gern ab?
So banal, wie es auch klingt, aber durch die Corona-Zeit habe ich das, ich will es nicht sagen Hobby, aber ich entspanne am besten tatsächlich, wenn ich so durch die Natur laufe. Es hat mal angefangen, als wir im Trainingslager waren in Kienbaum, das ist bei Berlin, aber halt nicht in Berlin, sondern eine Stunde außerhalb von Berlin, irgendwo in Brandenburg, wo wirklich nichts ist. Also gar nichts. Und dort wusste ich dann halt auch nicht mehr, was ich machen soll. Und da bin ich halt einfach ein bisschen gelaufen. Und da hast du natürlich dort viel Natur. Und da bin ich da wirklich mal so Stunde, anderthalb, bin ich ein bisschen gelaufen und habe gemerkt, du kannst da so richtig loslassen und auch beim Laufen träumen so ein bisschen. Und das habe ich jetzt in der Corona-Zeit, habe ich das hier ein bisschen vertieft, habe hier den Sandhäuser Wald ein bisschen mehr erkundet. Und das kann ich auch alleine. Ich meine, natürlich am liebsten mit meiner Freundin oder auch mit anderen. Da kann man noch ein bisschen quatschen nebenbei. Aber ich habe auch gar kein Problem, alleine irgendwo hinzulaufen. Das mache ich gerne zum Entspannen. Aber auch einfach nur mich mit Freunden treffen. Da rede ich jetzt von, was ich sehr gerne mache. Natürlich haben wir in Heidelberg haben wir so eine Kneipenstraße. Und das ging jetzt zwar dumm, bei Kneipenstraße, klar, ist Kneipen, aber ich rede jetzt nicht vom Besaufen oder übermäßigen Alkohol, den ich da trinke. Einfach an der Seite sitzen und die Leute beobachten. Ich meine, klar, da trinkt man, wenn es reinpasst, auch mal ein Bier, wenn dann auch ein Kumpel dabei ist. Aber dann auch einfach so, gerade wenn so Sommerabende sind wie jetzt, einfach nur sitzen. Jetzt ist es ein bisschen schwer wegen Corona, aber dann kann man ja trotzdem einfach so ein bisschen die Leute beobachten. Den Moment genießen, sage ich mal. Das sind so für mich, eben mit Freunden Zeit verbringen, ist bei mir, je nachdem in welcher Zeit ich bin, Luxusgut. Das habe ich jetzt ganz viel nachgeholt in der Corona-Zeit. Das ist für mich so Regeneration und tut mir gut.
Das ist auch schon fast ein schönes Abschlusswort, Max. Wir sind schon länger im Gespräch, als ich dachte. Also danke für deine Zeit schon mal. Gibt's irgendwas, was ich nicht gefragt habe, wo wir nicht drüber gesprochen haben, was dir noch wichtig wäre?
Wenn Eltern unter den Hörern sind, die nicht wissen, wo sie ihre Kinder hinschicken sollen, ruhig mal zum Gewicht hinschicken. Ist mit Sicherheit kein Fehler.
Sehr schön. Du bist sehr aktiv auf Instagram, so habe ich dich auch angesprochen, und hast dann einen coolen Kanal, auch wo man dich im Training sehen kann, wo man auch sehen kann, wie du trainierst. Das ist, glaube ich, ein ganz, wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten kann, wahrscheinlich der beste Kanal.
Das ist der einfachste Weg, genau.
Eine Website hast du auch, die verlinke ich, wie immer in den Shownotes. Und dann hast du noch mal das letzte Wort, wenn du die Möglichkeit hättest, auf den Smartphones der Leute da draußen eine Nachricht aufpoppen zu lassen. Was steht da drauf?
Bleibt gesund. Gesundheit ist ein ganz, ganz großes, wichtiges Gut. Das ist auch was ich gelernt habe jetzt in der Zeit, weil wenn man gesund ist, fühlt man sich einfach besser. Und ich glaube, viele haben das noch nicht ganz verstanden, was man an einem gesunden Körper hat. Deswegen behandelt ihn auch gut. Und gerade jetzt in der Zeit mit Corona wünsche ich eigentlich allen nur Gesundheit.
Diese Fitness mit Marc Folge wurde dir präsentiert von Audible. Dort findest du über 150.000 Hörbücher. Hörbücher kosten manchmal 50 Euro und mehr. Im Abo bei Audible bekommst du jedes Hörbuch für nur 9,95. Auch wenn es regulär 70 Euro kosten würde. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du das Abo sogar zum halben Preis für 4,95 pro Monat, und zwar für die ersten 6 Monate. Geh dazu auf fmmbuch.de und sicher dir den halben Preis für ein halbes Jahr. Dort findest du auch Tipps, welche Fitness-Hörbücher ich empfehle. Das Angebot gilt nur, wenn du auf fmm wie Fitness mit Marc, also fmmbuch.de gehst. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast@marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de/podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der: Mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.